So, ich habe. Guten Morgen, kleine Tonprobe aus dem Saal. Frau Dr. Vorholz, hören Sie uns?
Ja, ich kann Sie hören. Hören Sie mich auch?
Ich kann Sie
Ja,
auch
wir hören Sie.
hören.
Prima.
Danke.
Dann klappt es mit allen. Danke.
Kann man mich denn hören?
Ja, es klappt mit allen. Danke.
Wie melde ich mich an, im Grunde genommen, so dass ich da in der Kameraeinstellung, siehst du das? Ich mache mal jetzt die Kamera stumm. So, das da.
Namen ändern.
Ja.
Ja.
Warte mal, ich schalte um.
Gut, jetzt kann ich das Video wieder.
Herr Sturm, Sie müssen mal das Mikro ausstellen.
Mikro aus.
Einen herzlichen guten Morgen in die Runde, Gernot Kiefer.
Morgen, Herr Kiefer, wir hören Sie.
Das guten ist Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und dann können wir mal den Ton wieder wegschalten.
Auch meinerseits. Guten Morgen. Meinerseits guten Morgen, Ulrike Döring für den DPA.
Guten Morgen, Reuter hier für den PKV-Verband.
Guten Morgen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr verehrte Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung, ich begrüße Sie sehr herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die heute wieder eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit den Sachverständigen ist. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns und auch das Protokoll erkennbar ist. Außerdem möchte ich die Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Zum weiteren Vorgehen komme ich später zurück. In der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung und die vorliegenden Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen sowie um den Antrag der Fraktion Die Linke, solidarische Pflegevollversicherung umsetzen, und den Antrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Pflegeversicherung verlässlich und solidarisch gestalten, die doppelte Pflegegarantie umsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit den vorliegenden Änderungsanträgen werden gravierende Reformen in der Altenpflege eingeleitet. Ab dem 1. September 2022 sollen nur noch diejenigen Pflegeeinrichtungen Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. Es wird ein bundeseinheitlicher Personalschlüssel vorgegeben, der die weiteren Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte ermöglicht. Pflegekräfte erhalten mehr Verantwortung und künftig wird auch die Kurzzeitpflege im Krankenhaus möglich gemacht. Die zu Pflegenden werden finanziell entlastet, nach mehr als 24 Monaten Pflege durchschnittlich um rund 410 Euro monatlich und nach mehr als 36 Monaten um rund 638 Euro im Monat. Das heißt, je länger die Pflegesituation andauert, desto höher ist die Entlastung. Ab 2022 soll die Pflegeversicherung einen pauschalen Bundeszuschuss in Höhe von jährlich 1 Milliarde Euro erhalten. Außerdem soll der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden. Dadurch würde die Pflegeversicherung zusätzlich 400 Millionen Euro im Jahr erhalten. Die Linke fordert eine solidarische Pflegevollversicherung und ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Einnahmesituation der Pflegeversicherung, unter anderem durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, die Einbeziehung versicherungsfreier Bevölkerungsgruppen in die Pflichtversicherung und die Übernahme der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in den stationären Pflegeeinrichtungen durch die GKV. Bündnis 90 Die Grünen fordern eine Pflegereform, die unter anderem den monatlichen Eigenanteil für Pflegebedürftige deutlich unterhalb der derzeitigen Grenzen für die ambulante und stationäre Pflege festschreibt. Außerdem soll die Pflegeversicherung in Zukunft alle darüber hinausgehenden pflegerischen Kosten für eine bedarfsgerechte Versorgung übernehmen. Eigenverantwortung besteht weiterhin bei den Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Ein Steuerzuschuss des Bundes für die Pflegeversicherung soll insbesondere versicherungsfremde Leistungen zur sozialen Sicherung der pflegenden Angehörigen ausgleichen. Über all diese Vorstellungen werden wir gleich mit den Experten uns austauschen. Bevor wir anfangen, will ich kurz den Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörung dauert insgesamt 120 Minuten. Diese 120 Minuten werden die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke unter sich aufteilen. Auf die CDU/CSU entfallen 42 Minuten, auf die SPD 26, auf die AfD 15, auf die FDP 14, die Linke hat 12 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen haben 11 Minuten Fragezeit. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, damit viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung der Fragen daran denken, ihr Mikrofon und ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie hier bei uns im Saal auf dem Videowürfel zu sehen. Das Mikro sollte erst freigeschaltet werden, wenn man zu einem Redebeitrag aufgefordert wird. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Ein Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Nach dieser Sitzung wird das WebEx-Video in die Bundestagsmediathek eingestellt und das Wortprotokoll wird heute Abend auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Ich danke den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Und ich darf für die erste Frage das Wort geben an die CDU/CSU-Fraktion, Karin Mark.
Dankeschön, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Meine erste Frage richtet sich an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Und da sieht unser Gesetzesentwurf ja vor, dass die Pflegekassen ab September 2022 nur noch Verträge mit solchen Einrichtungen schließen können, die ihren Beschäftigten nach Pflege und Betreuung nach Tarifvertrag oder vergleichbarem Niveau bezahlen. Die Lohnkosten werden dann von der Pflegeversicherung refinanziert und dennoch üben Sie Kritik an diesem Vorhaben. Könnten Sie uns da Anhaltspunkte dafür geben? Und bitte gehen Sie auch darauf ein, welche Entgeltbestandteile refinanziert werden.
Herr Maul.
Ja, Herbert Maul vom BPA. Vielen Dank, Frau Mark. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Unser Problem sind nicht steigende Löhne. Die Löhne sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen. Unser Problem ist die Berücksichtigung der Kosten. Wenn tarifliche Kosten berücksichtigt werden, haben wir in mehreren Gutachten nachgewiesen, dass das alleine nicht reicht, um ein Unternehmen zu führen. Wir haben im betrieblichen Risiko immer wieder Kosten, die nebenher auffallen, die bisher in keiner Weise berücksichtigt sind. Wir haben unternehmerisches Wagnis, das kann man auch Gewinnaussicht nennen, die bisher in keiner Weise eingepreist ist. Und es ist verheerend, das den Verhandlungspartnern zu überlassen. Wir haben jetzt mehrere Jahre hinter uns, in denen diese gesetzliche Regelung besteht und die Klagen sind nicht geringer geworden seitdem. Wir haben merkwürdige Auswüchse, dass zum Beispiel Personal unterschiedlich behandelt wird, je nachdem, ob es der Pflegevergütung oder UNV zugeschlagen wird, ob es um die Gesamtvergütung geht und, und. Wir haben Schiedsstellenentscheidungen, die zum Bundessozialgericht gehen und wieder zurück, ohne dass wir nennenswert einen Schritt weitergehen. Was wir also brauchen, ist eine gesetzliche Regelung, um unternehmerisches Wagnis und betriebliches Risiko mit einzupreisen. Und ich möchte es kurz erläutern, betriebliches Risiko bedeutet, wir müssen überhaupt mal auf eine Nulllinie kommen, ohne absehbar Verluste zu machen. Und bei der Regelung, die jetzt vorgesehen ist, mit hohen Nachweispflichten, hohen Kontrollrechten und, sehen wir es als unabdingbar an, dass eine solche Regelung eben auch ins Gesetz aufgenommen wird. Ansonsten wird sich von den, auf Kostenträgerseite ohne Not niemand dort bewegen. Das ist ein Problem, was Betriebe tatsächlich gefährden wird. Dankeschön.
Vielen Dank. Dr. Kühne.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich ebenfalls an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Es geht darum, dass Sie in Ausführungen tatsächlich auch das Risiko in Wagnis ansprechen. Hat es damit zu tun, dass der Unternehmerlohn beispielsweise nach einem Schiedsverfahren in Baden-Württemberg nur mit 1,6% bewertet wird?
Herr Maul.
Ja, Herbert Maul vom BPA. Diesen Schiedsspruch aus Baden-Württemberg gibt es. Dort wird aber nicht nur der Unternehmerlohn mit 1,6% bewertet, sondern Risiko und Gewinn. Wir haben aber alleine in unserer Studie, an der ja auch viele Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und der Kommunen teilgenommen haben, insgesamt 500 Einrichtungen, da haben wir gesehen, dass wir nahezu bei 5% sind, unvorhersehbarer Kosten, die immer mal wieder auftreten, alleine bei den Personalkosten. Also 1,6% würde dazu führen, dass man absehbar im Minus bleibt und Verluste macht.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebser.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Sie haben die Ausführungen gehört vom BPA. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank, Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband. Zunächst will ich grundsätzlich sagen, und da freue ich mich, dass wir dann auch mit den Vertretern der Einrichtungen in Übereinstimmung sind, dass die jetzt vorgesehene striktere Bindung der Vergütung an tarifliche Normen und Ergebnisse dann auch umgesetzt wird. Im Detail müsste man das nochmal genauer angucken. Ich will aber gerne die Hinweise des Kollegen vom BPA nochmal aufgreifen. Wenn ich es richtig sehe, haben wir eine Struktur im Bereich der pflegerischen Angebote, sowohl stationär als auch ambulant, die nennenswert auch von privater Initiative, von privaten Anbietern getragen ist. Zunächst will ich darauf hinweisen, dass die Rahmenbedingungen offensichtlich nicht so unattraktiv sein können, weil es immer noch ein deutliches Engagement und ein zunehmendes Engagement unternehmerischen Handels im Angebot von Pflegediensten sowohl ambulant als auch stationär gibt. Ein Indikator, dass die Welt etwas differenzierter ist als das vom BPA dargestellt. Zweitens, die Forderung nach einer gesetzlichen Regelung scheint mir mindestens in dieser schlanken Ausprägung etwas die reale Lage im Sozialgesetzbuch zu übersehen. Wir haben in § 84 Absatz 2 Satz 4 SGB 11 eine Formulierung, wonach die Pflegesätze in Pflegeheimen eine wirtschaftliche Betriebsführung ermöglichen müssen, und weiter ist dort ausgeführt, sie müssen geeignet sein, die Aufwendungen zu finanzieren, dass der Versorgungsauftrag erfüllt werden kann, und sie müssen eine angemessene Vergütung auch des Unternehmerrisikos berücksichtigen. Das heißt, es gibt heute schon eine gesetzliche Norm, der § 84 SGB 11, der genau sozusagen diese Intention des Gesetzgebers zum Ausdruck bringt. Und ich hoffe doch, dass wir insbesondere mit den Vertreterinnen der privaten Anbieter von Pflegedienstleistungen dann auch gemeinsam für sozusagen selbstverwaltete vertragliche Lösungen stehen und nicht die Teil sozusagen der Findung der Höhe des richtigen Unternehmerlohns oder des richtigen Abfederns eines Wagnisses dann auch nach dem Deutschen Bundestag aufbürden wollen. Also es gibt es Verträge, die haben nach den gesetzlichen Vorschriften diese Komponenten zu berücksichtigen. Wir haben keine ausgeprägte sozusagen Insolvenzwelle im Bereich der pflegerischen Angebote, Gott sei Dank. Und insofern, glaube ich, wird hier ein Problem beschrieben, was eher gefühlte Lage als reale Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland betrifft. Vielen Dank.
Rudolf Henke stellt die nächste Frage.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die geht ebenfalls an den GKV-Spitzenverband. Und zwar würde mich interessieren, wir haben ja in dem Entwurf jetzt ein Wirksamwerden der Regelungen zum 1. September 2022 vorgesehen. Und mich interessiert, ob das von Ihrer Seite her für die gegebenenfalls erforderlichen Prüfungen und Anpassungen von Versorgungsverträgen und Vergütungsvereinbarungen ein ausreichender Zeitraum ist.
Herr Kiefer.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Henke. Meine Damen und Herren, Kiefer GKV Spitzenverband. Der Zeitraum ist kritisch zu bewerten. Das hat auch was damit zu tun, dass hier ja ein Surrogat ins Gesetz geschrieben wird, weil die ursprüngliche Idee, insbesondere aus dem Arbeitsministerium, die Parteien der Arbeitsverträge in der Pflege zu unterstützen, tarifvertragliche Bindungen einzugehen, gescheitert sind. Und insofern ist dieses ganze Konstrukt ja sozusagen aus der Not geboren, ein Ersatzkonstrukt, was einerseits in der ersten Stufe praktisch die Zulassung zur Vertragsanbahnung mit den Pflegekassen an die Zahlung von Tarifgebundenheit bindet und zweitens dann noch in einem sehr komplizierten Mechanismus praktisch die Frage, wie hoch ist denn die tarifliche Entlohnung in den Vereinbarungen für die Einrichtung anzusetzen, dann noch sozusagen an den regionalen Durchschnitt bindet. Das ist ein komplizierter Prozess und wir würden empfehlen, das deutlich einfacher zu machen, nämlich dass die entsprechende Anwendung eines Tarifvertrags in der Region dann auch bei der Findung sozusagen der Vereinbarungen für die Heime dann auch berücksichtigt wird. Und der Zeitraum ist kritisch. 30.000 Verträge sind anzufassen, mehrstufig. Auch wenn wir dabei sind zu sagen, ja, wir wollen natürlich eine angemessene, auch tarifbezogene Entlohnung der Pflegekräfte sicherstellen. Da sind wir ja völlig mit der Regierung in einem Boot. Aber es muss dann auch machbar sein. Und es gilt das Prinzip sozusagen, bei aller Berechtigung da auch ein Stück weit Zeitdruck reinzubringen. Nach Fest kommt ab, also aus meiner Sicht muss man da, glaube ich, etwas mehr einer zeitlichen Perspektive, insbesondere bei dieser komplizierten zweistufigen Regelung, geben.
Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack.
Ich richte meine Frage an die Caritas und Frau Dr. Fix. Mit dem PSG 3 haben wir ein Initiativrecht für die Kommunen zur Einrichtung von Pflegestützpunkten eingeführt und das Ganze bis 31. Dezember diesen Jahres befristet. Halten Sie es denn für sinnvoll, diese Frist für die Ausübung dieses Initiativrechts zu verlängern, um weiteren Kommunen zu ermöglichen, Pflegestützpunkte einzurichten?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Vielen Dank, Frau Mark, für die Frage. Soweit mir bekannt ist, haben die Kommunen von diesem Initiativrecht bislang wenig Gebrauch gemacht. Gleichzeitig sollten aus Sicht der Wohlfahrt und der Caritas sich die Kommunen genau bei der Pflegeberatung stärker engagieren. Von daher würde ich schon begrüßen, wenn die Frist hier nochmals verlängert würde, um mehreren Kommunen die Möglichkeit zu geben, hier tatsächlich auch initiativ zu werden.
Nächste Frage stellt Dr. Reukühne.
Ja, meine Frage geht ebenfalls an den Bundesverband der privaten Anbieter sozialer Dienste. Sie sprechen sich für eine Stärkung der sogenannten stammambulanten Versorgung aus. Können Sie uns die wesentlichen Argumentationspunkte für die kombinierte Versorgung ambulanter und stationärer Leistungen einmal kurz darstellen, bitte?
Herr Maul.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kühne. Herbert Maul vom BPA. Wir sprechen uns in dieser Form nicht für die Aufnahme der Regelung ein, weil sie doch recht willkürlich erscheint. Was wir durchaus richtig finden, dass wir mehr Flexibilität für die Heime erproben müssen. Dort haben wir ein äußerst starres Korsett. Also wir haben alles vorgeschrieben. Personalmenge, Personalqualifikation, demnächst das Gehalt, das Entgelt dürfen an keiner Stelle abweichen, was auch unsere Unruhe erklärt zur Bezahlung insgesamt. Wer Stapelleistungen, die Sie ja beschlossen haben und die genauso umgesetzt wurden, kritisiert, kann eigentlich dieses Konstrukt, was für Stammambulant dort gedacht war, nicht unterstützen. Dort ist kein Mehr an Leistungen versprochen, dort ist kein Mehr an Personal versprochen und kein Mehr an Personal, an Leistung. Und dass dann ein einzelnes Konzept oder ein einzelnes Unternehmen einen Preisvorteil von 600 Euro bekommt, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Diese Gruppengröße, die dort vorgesehen ist, Das wäre, wenn ich das mal salopp formulieren darf, ein Aufruf an die Trockenbauer. Das würden wir überall hinbekommen. Das hat aber mit den konzeptionellen Notwendigkeiten nichts zu tun. Also Flexibilisierung für alle, ja. Wir hätten uns auch gewünscht, eine Regelung, die insbesondere kleine Heime, denen das Leben etwas leichter macht. Aber diese stambulante Versorgung, dort einem Unternehmenskonzept immense Unterstützung zukommen zu lassen, ohne dass erkennbar mehr Leistung oder mehr Qualität damit verbunden ist, erschließt sich uns nicht. Dankeschön.
Vielen Dank. Lothar Riebsam. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und an den Caritasverband. Viele Menschen haben nach der Krankenhausentlassung das Problem, dass sie einen Kurzzeitpflegeplatz benötigen, der aber nicht zur Verfügung steht. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Regelungen zur Übergangspflege im Krankenhaus?
Herr Dr. Gass.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Riebsam, Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das ist eine ganz wichtige Regelung, die der Gesetzgeber hier beabsichtigt, in das Gesetz aufzunehmen, weil die Krankenhäuser immer wieder das Problem haben, dass insbesondere dort, wo es sich um relativ kurze stationäre Verweildauern der Patientinnen und Patienten handelt, dann vielfach zwar die akutstationäre Behandlungsphase tatsächlich abgeschlossen ist und insofern keine Verweilrechte mehr der Patienten in den Krankenhäusern existieren und die Krankenkassen zu Recht, muss man sagen, dann auch dies nicht finanzieren wollen. Gleichzeitig aber die Patienten entweder nicht nach Hause entlassen werden können, weil dort niemand ist, der sich um sie kümmern kann, dennoch aber ein existierender Pflegebedarf realisiert werden muss und gleichzeitig aber vielfach eben kein Kurzzeitpflegeplatz kurzfristig zur Verfügung steht. Deswegen die Möglichkeit für die Krankenhäuser, bis zu 10 Tage eine sogenannte Überleitungspflege zu machen, ist im Interesse der Patientinnen und Patienten, die das betrifft, eine ganz wichtige Regelung. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Ich kann mich an Dr. Gass hier gut anschließen. Auch wir begrüßen die Regelung ganz ausdrücklich vor dem Hintergrund der geschilderten Probleme, denn das ist ein gravierendes Problem, dass zu wenig Kurzzeitpflegeplätze in den vollstationären Einrichtungen oder auch in solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig möchte ich auch ergänzen, dass wir froh sind, dass in dem 88a auch hier das Problem angegangen wird, dass Kurzzeitpflegeplätze im SGB 11 auf eine wirtschaftlich tragfähige Basis gestellt werden sollen. Wenn ich das kurz ergänzen darf, hier sehe ich eigentlich nur einen Nachbesserungsbedarf, nämlich dass die Landesrahmenverträge nicht nur bei Bedarf anzupassen sind und dass es ein Schiedsverfahren geben muss. Die beiden Regelungen zusammen werden sicherlich helfen, da bin ich zuversichtlich, die Situation bei der Kurzzeitpflege zu entspannen. Danke.
Vielen Dank. Rudolf Henke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte die Fragen an den GKV-Spitzenverband und den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Wir haben ja im Koalitionsvertrag zugesagt, eine wirtschaftlich tragfähige Vergütung für die Kurzzeitpflege sicherstellen zu wollen. Und deshalb möchte ich die Absicht, die Verhandlungspartner auf Bundesebene gesetzlich zu beauftragen, dass sie Empfehlungen abgeben, an welche dann die Landesrahmenvereinbarungen angepasst werden müssen, gerne von Ihnen beiden bewertet haben.
Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Henke, GKV Spitzenverband, Gernot Kiefer. Wir halten die vorgesehene Regelung insgesamt für sinnvoll und notwendig. Insbesondere begrüßen wir die Neugestaltung der Angebote von Kurzzeitpflege im Hinblick auf eine dann auch bedarfsgerechte Differenzierung von Leistungen. Diese Angebote sollen zukünftig dann auch nach unterschiedlichen Aufnahmeanlässen differenziert vergütet werden. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll. Wir regen an, dass diese vorgesehene Differenzierung auch im leistungsrechtlichen SGB 11 Kapiteln dann nachgebildet wird. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Idee zu sagen, wir gehen über eine Rahmenempfehlung auf der Bundesebene, um dann die Vertragspartner auf der Landesebene in einer bestimmten sozusagen Range sich bewegen zu lassen, ist sinnvoll und wird von uns auch für begrüßenswert angesehen.
Vielen Dank, Herr Maul.
Ja, herzlichen Dank, Herr Henke. Es gibt ja gute Vorbilder aus den Ländern für diese Regelung. Der Hintergrund ist, dass Kurzzeitpflege wirklich mit hohem Aufwand verbunden ist. Also wenn eine demenzkranke Person ins Heim kommt, die kennen Sie erstmal nicht. Und Sie haben eine kurze Zeit, in der Sie vollumfänglich verantwortlich sind. Es ist schwierig zu planen und insofern ist es richtig, dass dort eine bessere Vergütung kommt. Wir haben dazu gute Muster aus einigen Bundesländern, die das bereits vollzogen haben. Ich möchte aber auf einen Aspekt hinweisen. Damit wird natürlich Kurzzeitpflege deutlich teurer, beziehungsweise die Möglichkeit, die in Anspruch zu nehmen, könnte dadurch ganz erheblich verkürzt werden. Insofern ist es logisch, dass man dann auch versuchen muss, über Leistungsbeträge diese mögliche Inanspruchnahmezeit in etwa gleichzuhalten. Ansonsten hat man das zwar etwas erleichtert, die Finanzierung der Kurzzeitpflege, aber durch die dann mit Finanzierung einhergehende Verkürzung der Inanspruchnahmezeit würde es dann vor Ort, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Ein zweiter Punkt, man muss aufpassen, dass man nicht so viele Modelle parallel macht, die völlig unterschiedliche finanzielle Auswirkungen haben. Wenn ich eine Kurzzeitpflege nach SGB-V mache, wo ich 10 Euro am Tag zuzahle und dann anschließend als Alternative eine Kurzzeitpflege im Heim angeboten bekomme, wo ich 2.500 Euro zuzahle, dann wirft das Fragen auf, die überhaupt niemand beantworten kann und wo ich sage, dann sind die Menschen schlecht beraten worden, dass sie nicht ans Kranken an die Kurzzeitpflege im SGB-V verwiesen wurden. Dankeschön.
Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mack.
Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Rothgang. Wie wirkt sich die Entlastung der Eigenanteile in der vollstationären Pflege auf die ambulanten Hausgemeinschaften aus? Erwarten Sie dadurch Nachteile für die ambulanten Hausgemeinschaften, auch in Anbetracht der Erhöhung der Leistungsansprüche in der ambulanten Pflege?
Herr Professor Dr. Rothgang. Ich vermute, dass Sie Ihr Mikro freischalten müssen.
Entschuldigung, das hat einen Moment gedauert. Entschuldigung. Also wenn es jetzt um die Zuschläge geht, wäre für mich ja eine andere Frage viel relevanter, nämlich die, ob es überhaupt zu einer Entlastung kommt der Menschen in Heim. Und da bin ich sehr skeptisch, weil bei den Effekten der Zuschläge muss ja gegengerechnet werden, welche Belastungen alle in diesem Gesetzentwurf vorgesehen sind. Und da haben wir ja zusätzliche Belastungen, etwa dadurch, dass Personal besser bezahlt wird, dadurch, dass mehr Personal in die Einrichtung kommen soll, dass die 13.000 Stellen, dass die 20.000 Stellen.
Herr Professor Rothgang, Entschuldigung, aber ich hatte Sie ausdrücklich nach den ambulanten Hausgemeinschaften gefragt. Die Sorge ist, dass die ambulanten Hausgemeinschaften sozusagen austrocknen, wenn über die Entlastung in der vollstationären Pflege. Und das ist der Inhalt der Frage.
Ja, Entschuldigung, ich wollte etwas länger ausholen, sorry, und sagen, ich sehe keine Entlastung der vollstationären Pflege, insofern auch keine Effekte auf die ambulanten Hausgesellschaften, Hausgemeinschaften, weil spätestens 2023, wenn alle Maßnahmen des Gesetzes wirken, im Vergleich zu heute keine Entlastung der Heimbewohner erfolgt.
Die nächste Frage stellt Herr Dr. Kühne.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Pflegerat und den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste und die BAG Selbsthilfe. Wir sehen vor, die bundeseinheitliche Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege auszubauen, auch um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Pflege weiter zu verbessern. Konkret wollen wir dazu ein wissenschaftlich fundiertes Personalbemessungsverfahren mit Korridoren für bundeseinheitliche Personalwerte je Pflegerat einführen. Wie bewerten Sie die hier vorgesehenen Maßnahmen?
Ulrike Döring für den Deutschen Pflegerat.
Frau Döring.
Entschuldigung, Herr Rutte. Ulrike Döring für den Deutschen Pflegerat. Vielen Dank, dass wir zu dieser Fragestellung nehmen können. Die Richtung ist richtig, aber der Schritt ist zu kurz. Der 1.7.2023 ist sehr spät zur ersten Umsetzung eines Schrittes. Das Personalbemessungsverfahren ist das, was nach 113c ja entwickelt werden sollte, entwickelt worden ist, wissenschaftlich fundiert. Und dieser erste Schritt und dann auch erst im Juli 23 entlastet nachweislich oder führt nachweislich in einer größeren Zahl von Bundesländern zu keinen Verbesserungen gegenüber der augenblicklichen Situation. Sehr wohl in östlichen, aber nicht nur in den östlichen Bundesländern, in einigen schon. Von daher hätten wir gerne, dass dieser erste Schritt eher ist, damit dann wissenschaftlich begleitet wirklich geguckt werden kann, wann der zweite Schritt und die Endausbaustufe gegebenenfalls angepasst nach der Begleitung eingeführt werden können. Wir befürchten einfach, es ist das Signal an die Pflegenden in der stationären Langzeitpflege ist im Grund katastrophal, wenn sich erst in längerer Zeit an ihren Rahmenbedingungen von Stellenbemessungen was ändern soll. Die sind einfach dann weg, die wandern jetzt schon in die Krankenhäuser ab und wenn es da nicht stimmt, ganz aus dem Beruf raus.
Frau Dr. Docker.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Docker, BAG Selbsthilfe. Wir begrüßen die entsprechenden Maßnahmen durchaus, weil wir uns davon schon eine Verbesserung für die Patienten erhoffen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass stärker auf Pflegefachkräfte gesetzt wird. Wir sehen aber natürlich auch, dass der Markt hier wirklich eng ist inzwischen. Aus unserer Sicht ist wichtige Stellschraube für die Verbesserung der Patientenversorgung vor allem das Qualitätsniveau. Das soll nach unserer Einschätzung ja größtenteils landesrechtlich oder in den Landesrahmenverträgen geregelt werden. Und hier würden wir uns wirklich wünschen, dass man das auch engmaschig begleitet, weil wir sonst auch durchaus ein Auseinanderlaufen der Qualitätsniveaus riskieren oder eine sehr uneinheitliche Ausstattung. Was wir sehr begrüßen, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass also für Einrichtungen, die derzeit überdurchschnittlich ausgestattet sind, auch dieses Niveau weiterhin zu halten, weil wir durchaus die Befürchtung hatten, dass die bundeseinheitliche Personalbemessung dann teilweise eben auch zu einer Verschlechterung führen könnte.
Vielen Dank, Herr Maul.
Ja, Herr Kühne, danke für die Frage. Aus unserer Sicht ist die Erprobung zentral. Wir haben immer noch eine Menge offener Fragen. Wir waren ja selber an der Entwicklung nicht unmaßgeblich beteiligt. Wir haben uns auch beteiligt an diesen Erhebungen, damit die zweifelsfrei sind und haben jetzt eine Situation, wo sich möglicherweise, sagen wir mal, die akademische Sichtweise deutlich von der machbaren unterscheidet. Ich finde es wenig hilfreich, bei jeder Gelegenheit runterzubeten, dass alles zu Berufsflucht führt. Wir haben in den letzten 5 Jahren 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze besetzen können. Wir haben aber auch eine deutlich steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen. Die Studie gibt keine Antwort darauf, ob eigentlich mehr Personal bessere Leistung bedeutet. Das werden wir in der Erprobung tatsächlich mal gucken müssen. Wir haben keinen signifikanten Unterschied zwischen Bayern und zwischen Mecklenburg-Vorpommern dort gesehen, was zumindest nachdenklich machen muss. Dass man jetzt sagt, besser gar nicht versorgt als nicht bestmöglich versorgt, halte ich für eine zynische Sichtweise. Und wir müssen immer auch im Blick behalten, dass es eine Antwort braucht auf die pflegebedürftigen Menschen. Und die demografische Entwicklung, die ist sehr, sehr eindeutig. Insofern ist die Erprobung für uns der absolut zentrale Punkt, damit wir sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und eine Engführung auf Qualifikationsniveaus, das können Sie im Moment schon sehr, sehr schön beobachten. Wir haben 13.000 Fachkraftstellen, die verhungern. Wir haben 20.000 Assistenzkraftstellen, die so ausgestattet sind, dass sie tatsächlich nicht besetzt werden können. Genau auf diesen beiden Säulen bauen die Vorschläge auf. Und wir dürfen nichts auf Dauer festschreiben, was dann faktisch nicht umsetzbar ist. Insofern nochmal Uns geht es sehr stark jetzt um diese Erprobung. Damit müssen wir uns sehr viel Mühe geben. Und danach müssen Vorschriften kommen, die dann auch eine Chance haben, umgesetzt zu werden. Dankeschön.
Herr Riebsam. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Wir sehen für 2022 einen Bundeszuschuss von 7 Milliarden an die gesetzliche Krankenversicherung vor und eine Verordnungsermächtigung zur gegebenenfalls erforderlichen Anpassung, um insbesondere vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Kosten die Beiträge zu stabilisieren. Was halten Sie davon? Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank, Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband, Herr Abgeordneter. Also unumwunden und in aller Klarheit die Tatsache, dass wir gemeinsam, dass die Bundesregierung das Ziel hat, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag stabil bei 40% zu halten, führt dann dazu, und das ist richtig, dass ein ergänzender zusätzlicher Bundeszuschuss notwendig ist. Insofern begrüßen wir die jetzt vorgesehenen 7 Milliarden Euro als zusätzlichen Bundeszuschuss ausdrücklich. Wir müssen aber darauf hinweisen, und deshalb habe ich eingangs auf die Zielmarke nochmal verwiesen, dass nach allen Fakten, die wir derzeit zur Kenntnis nehmen, diese durchaus erhebliche Summe trotzdem nicht ausreichend sein wird. Deshalb ist es richtig, über die ergänzende Verordnungsermächtigung hier bei Zahlen, die im Halbjahresergebnis dann vorliegen, auch eine Ergänzung dieses Bundeszuschusses vorzusehen. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass da der zeitliche Ablauf nicht ganz unwichtig ist. Die Gesetzeslage sieht ja vor, dass wir über einen bestimmten Mechanismus, Schätzerkreis und dann Festlegung des einheitlichen durchschnittlichen Zusatzbeitrages zum 1. November praktisch die Finanzen insgesamt geklärt haben müssen für die GKV. Und das bedingt, dass wir dann auch im April auf Basis, August auf Basis des Halbjahreszahlenwerkes dann eine aktualisierte Schätzung vornehmen sollten, die dann Grundlage für eine Verordnung wird, die ja auch nach der Gesetzeslage durch den Deutschen Bundestag zu beraten und mitzuberaten ist. Also grundsätzlich positiv. Die Ergänzung dieses Betrages sollte zeitnah bis in den September dann auch über die Rechtsverordnung kommen, damit dann Arbeitnehmer und Betriebe Klarheit haben über die Höhe des Beitragssatzes im Jahre 2022 und des Zusatzbeitragssatzes. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und insofern wäre es uns ein Anliegen, in den Materialien zum jetzigen Gesetzgebungsverfahren das auch eindeutig klarzustellen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke.
Vielen Dank. Und auch die geht an den GKV-Spitzenverband. Erstmals ist ja künftig ein Bundeszuschuss für die soziale Pflegekasse geplant. Der soll ab 2022 dann pauschal mit 1 Milliarde starten. Wie finden Sie das?
Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank. Also erstmal muss man ja sagen, wir freuen uns, dass unsere langjährigen Argumente zur Notwendigkeit eines Bundeszuschusses dem Grunde nach jetzt auch eine Chance haben, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu finden. Wir sind ein bisschen irritiert über die Diskussion innerhalb der Koalition in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere in der Phase der Ressortabstimmung. Da wurde sozusagen die Notwendigkeit eines Bundeszuschusses praktisch von Woche zu Woche oder von Runde zu Runde in der Höhe nach unten entsprechend korrigiert. Uns wäre es wichtig, einen Bundeszuschuss zu haben, der klar gebunden ist an Kriterien, nämlich an gesamtgesellschaftliche oder versicherungsfremde Leistungen. Das war auch mal seitens des BMG eine Diskussionslage, wo gesagt worden ist, die Aufwendungen für die Altersversorgung der Pflegepersonen, roundabout 3 Milliarden Euro, klassische gesamtgesellschaftliche Versicherungsrenteleistungen sollten durch den Bund finanziell gestemmt werden. Das Ganze ist dann geschmolzen, offensichtlich in den Gesprächen und auf Initiative des Finanzministeriums wie ein sommerlicher Tag in Berlin. Und jetzt haben wir 1 Milliarde. Immerhin, es ist sozusagen eine Blaupause, aber wir gehen davon aus, dass eine kommende Legislaturperiode, ein kommender Deutscher Bundestag hier erheblich nachbessern muss, weil die Gesamtfinanzlage kann man mit diesem Finanztableau nicht stabilisieren.
Vielen Dank. Nächste Frage stellt Karin Mack. Die erste Frage ging an den BDA. An die KPV.
Ich fürchte, wir alle konnten die Frage nicht hören.
Also grundsätzlich vielen Dank für die Frage, Frau Mark, aber wir haben hier nichts verstanden. Also Sie, wahrscheinlich war irgendein Saalmikro aus, wenn Sie so nett wären, die nochmal zu stellen.
Das ist schlecht, dann versuche ich es nochmal. Also jetzt der rote Knopf ist an. Gut, also KBV, Bundesärztekammer und Deutscher Pflegerat sind von mir angesprochen. Es geht um die Modellprojekte zur Übertragung heilkundlicher Maßnahmen auf Pflegefachkräfte mit entsprechender Qualifikation. Und ich habe Sie gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Was halten Sie von diesen Modellprojekten, von der Regelung insgesamt?
Ja, dann will ich starten. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Frau Mark, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich haben wir uns ja als KBV zur Frage der Substitution ärztlicher Leistung klar geäußert. Die Delegation ärztlicher Leistung ist ja heute schon gang und gäbe. Die Qualifikation der Fachberufe, der qualifizierten Fachberufe nimmt ständig zu. Insofern ist das begrüßenswert. Die Substitution ist natürlich eine andere Dimension. Hier muss dann auch völlig klar sein, wer berufsrechtlich und wirtschaftlich Verantwortung trägt. Zur Frage, das jetzt in diesem Modellprojekten zu verankern, muss man sagen, haben wir den Eindruck, dass es hier durch diese zwingende Umsetzung, diese Verquickung von 63 und 64 kein Segen in dem Thema wohnt. Wir würden meinen, wenn diese verpflichtend umgesetzt werden soll nach 63, dann soll das eben auch im 63 geregelt werden, nicht in 64. Insgesamt halten wir die Fristen in dieser Rahmenvereinbarung ohnehin für zu knapp und würden anregen, diese zu verlängern.
Vielen Dank. Dann ist die Bundespflegekammer gefragt. Wir haben aber keinen Namen. Bundesärztekammer? Entschuldigung. Frau Dr. Bräutigam.
Bundesärztekammer, Bräutigam. Vielen Dank für die Frage. Wir halten natürlich einen interdisziplinären, multiprofessionellen, ganzheitlichen Behandlungs- und Betreuungsansatz gerade in der Versorgung, insbesondere bei chronischen Erkrankungen, Multimorbidität, Pflegebedürftigkeiten und der Prävention für erforderlich. Die Erfahrungen haben ja gezeigt, dass sich die Modellvorhaben nach 63.3c SGB V nicht haben durchsetzen können und die jetzt in den 64d neu vorgesehenen Regelungen zu den Modellvorhaben neuen Typs weichen natürlich von den Richtlinien nach 63.3c ab. Das Verhältnis zwischen 64d und 63c, ich glaube, das hat Herr Gassen auch schon angesprochen, ist uns nicht bekannt und ist auch nicht entsprechend dargelegt. Im Rahmen der Modellvorhaben sollen ja weitere Erkenntnisse zur schon bewährten interprofessionellen Zusammenarbeit gewonnen und entsprechende Standards entwickelt werden. Die Anforderungen an Modellvorhaben, nämlich konkrete Zeit- und Zielvorgaben sowie eine evaluierende Begleitforschung auch durchzuführen, sind natürlich bei der Ausgestaltung nur teilweise berücksichtigt. Gewährleistet wird durch den Modellcharakter Sicherheit sicherlich mit der Begrenzung auf 4 Jahre. Für uns ist natürlich die Frage, inwiefern diese 4 Jahre ausreichend sind, wenn man jetzt die gleichzeitig ablaufende Entwicklung sich im Pflegeberufegesetz anschaut. Außerdem möchten wir noch darauf hinweisen, dass die verpflichtende Evaluation, also die Evaluation zwar erwähnt ist, aber nicht verpflichtend formuliert ist. Zudem darf ich noch sagen, dass natürlich im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Katalogs von zu übernehmenden Tätigkeiten, wie in Absatz 1 beschrieben, insbesondere zu beachten ist, dass es natürlich Tätigkeiten gibt, die Ärzten vorbehalten sind. die eigentlich wegen ihrer Schwierigkeit, Gefährlichkeit, Komplexität oder Unvorhersehbarkeit etwa ihrer Reaktionen nur wirklich von Ärzten ausgeführt werden können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann hat das Wort jetzt Frau Döring.
Vielen Dank für die Frage, Frau Mang. Wir begrüßen sehr, dass es überhaupt jetzt zu einer Regelung kommt, nachdem der 63-3C 10 Jahre lang in keiner Weise umgesetzt wurde. Wir haben damals ja da schon sehr deutlich Stellung genommen, dass sehr viele Pflegefachpersonen und gerade im Laufe der letzten Jahre auch zusätzlich durch Pflegeexpertise nach den Expertenstandards auch dieses alles können und sowohl in der ambulanten Pflege als auch in der stationären Langzeitpflege ganz oft riesengroße Hürden zu überwinden sind, dass die ärztlichen Verordnungen dann überhaupt erfolgen oder dass sie das ausführen können, was wissenschaftlich eigentlich aus pflegewissenschaftlicher Sicht auch geboten ist. Und von daher halten wir diese Regelung jetzt für sehr gut und hoffen, dass das ganz schnell auf den Weg kommt, gut begleitet wird und dass über die Regelungen im Pflegeberufegesetz und die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten zusätzlich eben auch Weiterbildungsmöglichkeiten nochmal verankert werden, dass alle die Pflegefachpersonen, die jetzt schon ihre Ausbildung haben, Expertise haben, dann auch die formalen Bedingungen dafür erfüllen können.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Kühne.
Ja, schönen Dank. Meine Frage geht an die BAG Selbsthilfe. Wir möchten ermöglichen, dass die Kostenerstattungsansprüche nach dem Versterben des Pflegebedürftigen nachträglich geltend gemacht werden können. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Frau Dr. Ducker.
Ja, Siri Ducker, BAG Selbsthilfe. Ganz herzlichen Dank für die Frage. Wir begrüßen das sehr, weil das für die Pflegebedürftigen beziehungsweise die Angehörigen nach ihrem Versterben kaum zu vermitteln ist, dass auf einmal Kosten, die während der Erkrankung oder unter Pflegebedürftigkeit angefallen sind, auf einmal nicht mehr erstattungsfähig sein sollen. Insofern begrüßen wir das sehr, dass hier die Regelung getroffen wurde.
Vielen Dank. Lothar Riebsam.
Meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Es geht um die OPS-Strukturprüfungen. Die Krankenhäuser bitten ja um eine Fristverlängerung für die OPS-Strukturdaten. Können Sie begründen, warum dies notwendig ist?
Herr Dr. Gast, Sie haben 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Riebsam, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Gerhard Gast. Der Gesetzgeber hatte ja vorgesehen, die Einzelfallprüfung bei den OPS-Abrechnungen zu ersetzen durch grundsätzliche Strukturprüfungen. Die sollten jetzt bereits letztlich begonnen haben und vielfach auch abgeschlossen sein. Grundlage dafür war eine Strukturprüfungsrichtlinie, die der medizinische Dienst dem BMG vorgelegt hat und die mehrere Monate im BMG zur Prüfung lag. Leider ist diese Richtlinie jetzt erst am 28. Mai dann vom medizinischen Dienst nach der Freigabe durch das BMG veröffentlicht worden. Und erst jetzt können die Krankenhäuser sich insofern auf die wirklich sehr, sehr umfangreichen Nachweispflichten mit allen möglichen Unterlagen, die einzureichen sind, vorbereiten. Die Frist, bis wann dann alles abgegeben sein muss, ist schon 5 Wochen später, nämlich Ende Juni. Und wer nicht fristgerecht abgeliefert hat, der verliert im Prinzip die Möglichkeit, abrechnen zu können ab 1. Januar 2022. Das ist für die Krankenhäuser auf der einen Seite ein Problem, ist aber ein riesiges Problem für die Patientinnen und Patienten. Es handelt sich bei diesen OPS-Codes um komplexe Behandlungsverfahren wie komplexe geriatrische Behandlung, komplexe neurologische Versorgung und vieles, vieles mehr. Und es gibt viele Krankenhäuser, die eine ganze Reihe dieser Komplexcodes erbringen, dieser Behandlungen erbringen und die sind jetzt gefährdet. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat letzte Woche eine Umfrage gemacht, um zu erfahren, wer sich da überhaupt jetzt noch in dieser kurzen Frist in der Lage sieht, bis Ende Juni alles vorzulegen. Und da ist deutlich geworden, dass bei jedem zweiten Krankenhaus diese Antwort lautete, wir sind uns unsicher und ein Teil von denen hat auch gesagt, wir werden das definitiv nicht schaffen. Deswegen unsere herzliche Bitte und ich glaube, das ist auch angemessen nach so einer langen Prüfungsphase im BMG,
die sicherlich mit der Pandemie zu tun hat. Dafür haben wir auch Verständnis, diese Frist 1. Juli bzw. Ende Juni nach hinten zu schieben und den Krankenhäusern mehr Zeit einzuräumen, um diese umfangreichen Nachweise zu erbringen. Wir brauchen mindestens 3 Monate und wer sich diese Richtlinie anschaut, mit mehreren 100 Seiten Anlagen, der hat auch, glaube ich, viel Verständnis dafür. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die SPD-Fraktion und die erste Frage stellt Sabine Dittmar.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Die Leistungsbeträge für ambulante Sachleistungen sollen um 5% angehoben werden, um Kostensteigerungen auszugleichen. Wie beurteilen Sie, dass zwar die ambulanten Sachleistungen gemäß § 36 SGB 11 nicht, aber die Leistungen zur Tages- und Nachtpflege gemäß § 41 SGB 11 bei der Anhebung der Leistungsbeträge berücksichtigt werden?
Herr Kiefer.
Ja, vielen Dank, Gernot Kiefer. Frau Abgeordnete, eigentlich eine relativ klare Aussage und ziemlich kurz. Wir verstehen das nicht und suchen ein Stück weit etwas verzweifelt nach der inhaltlich sachlichen Begründung und finden sie nicht. Damit bleibt unberücksichtigt nämlich, dass die Leistungsbeträge seit Inkrafttreten des Begriffs insgesamt der neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 2017 nicht immunisiert wurden. Und insofern ist das aus unserer Sicht sehr unverständlich und wir regen an, dass vielleicht in Konsequenz aus dieser Anhörung dieser Punkt nochmal präzisiert und nachgeschärft wird, weil so ist er, glaube ich, eigentlich unsystematisch und nicht nachvollziehbar. Vielen Dank.
Die nächste Frage stellt Heike Behrens.
Vielen Dank. Und meine Frage richtet sich an den Caritasverband, Frau Dr. Fix. In Ihrer Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass die im Gesetzentwurf gewählte Formulierung Entlohnung missverständlich sein kann. Bitte erläutern Sie dies und schildern Sie, welche alternative Formulierung sachgemäß wäre.
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Vielen Dank, Frau Behrens, für die Frage. Also grundsätzlich möchte ich vorausschicken, dass die Regelungen zur Tarifbindung in 72 und 82c schon sehr weitgehend in die absolut richtige Richtung gehen. Den Entlohnungsbegriff haben wir dahingehend kritisiert im Entwurf unserer Stellungnahme, unserer Stellungnahme zur Entwurfsfassung, die jetzt aber zur Kabinettsfassung hin nachgebessert wurde, weil der Begriff der Entlohnung die betriebliche Altersvorsorge nicht umfasst und bei den tarifgebundenen Anbietern, wie beispielsweise bei den Kirchen und bei anderen, wird eben von den Tarifwerken auch die betriebliche Altersvorsorge umfasst. Und die muss natürlich auch bei der Vergütungsverhandlung anerkannt werden für die Refinanzierung. Also in § 82c Absatz 1 ist das jetzt nachgebessert und das halten wir für sachgerecht, denn dort ist der Begriff der Entlohnung durch den Begriff der Gehälter ersetzt worden, den es bisher auch schon in § 84 gibt. Das halten wir für sachgerecht.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe auch noch mal eine Frage an Frau Fix. Und zwar will ich noch mal auf die Modellvorhaben zurückkommen. Mit dieser geplanten Regelung in § 64d SGB 5, da werden ja diese Modellvorhaben zur Heilkundeübertragung ermöglicht, zusätzlich zu den bis jetzt schon zustande gekommenen Vorhaben nach 63c. Wie beurteilen Sie diese Regelungen und halten Sie die gesetzten Fristen für praktikabel, damit diese Modellvorhaben diesmal auch tatsächlich starten können?
Frau Dr. Fix, ja, Sie haben das Wort unter besonderer Berücksichtigung, dass Sie die Frage unserem heutigen Geburtstagskind beantworten.
Dann meinen allerherzlichsten Glückwunsch, liebe Frau Müller. Das tue ich dann umso lieber. Ja, vielen Dank für die Frage. Es wurde ja vorher auch vom Deutschen Pflegerat schon darauf hingewiesen, wie froh wir sind, dass es den neuen 64d gibt. Und Herr Gassen hat auch schon darauf hingewiesen, dass es durchaus problematisch ist, dass dieser jetzt wiederum auf dem 63.3c aufsetzt, in dem jetzt nämlich auf einmal verpflichtend hier steht, dass 64d bedeutet, dass in jedem Bundesland mindestens ein Modellvorhaben nach 63.3c durchzuführen sei.
Dieses hat sich aber sozusagen als totgerittenes Pferd erwiesen und wir haben ja extra im Strategieprozess darauf abgestellt, dass es hier ein Modellvorhaben neuen Typs sein soll, in dem eben unter anderem auch die interprofessionelle Versorgung berücksichtigt werden soll. Das ist das eine. Also wir wünschen uns, dass wieder die Entwurfsfassung nachgebessert wird, die davon ausgegangen ist, dass das Modellvorhaben nach 63 und nicht nach 63c sind. Das andere sind die Fristen, die scheinen uns relativ sportlich, da wir mit Sicherheit bei den Rahmenverträgen in ein Schiedsverfahren laufen werden von 3 Monaten, schlagen wir vor, die Frist vom 31. März auf den 30. Juni zu verlegen. Dann kann auch ein Schiedsverfahren einkalkuliert werden und entsprechend, glaube ich, wäre es sinnvoll sozusagen für die Modellvorhaben nicht den frühesten Beginn zum den spätesten Beginn zum 01.01.2023 zu setzen, sondern den frühesten Beginn und den spätesten vielleicht realistischerweise auf den 01. September 2023 zu setzen. Aber noch einmal auch insgesamt, wir begrüßen außerordentlich, dass mit dem 64D ein neuer Typus von Modellvorhaben auf den Weg gebracht werden soll. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Claudia Moll.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht ebenfalls an Frau Fix, Caritasverband. Und zwar folgende: Bewohnerinnen und Bewohner ambulant betreuter Wohngemeinschaften zahlen Eigenanteile, die oft denen in der stationären Pflege entsprechen. Was muss getan werden, damit auch Sie mit den pflegebedingten Eigenanteilen nicht überfordert werden und ambulant betreute Wohneinrichtungen weiterhin attraktiv bleiben?
Frau Dr. Fix.
Ja, danke Frau Moll für die Frage. Elisabeth Fix für die Caritas. Das Thema klang ja vorher schon einer Frage von Frau Mark an. Ja, auch wir machen uns tatsächlich Sorgen, dass die ambulanten WGs durch die Verbesserungen, sage ich jetzt mal, im vollstationären Bereich ein wenig nach hinten fallen. Es adressiert aber generell das Thema, was Herr Kiefer auch schon eben angesprochen hat, nämlich dass der gesamte ambulante Bereich in dieser Reform fast vollständig aus dem Blick gerät, also die häusliche Versorgung. Das betrifft dann eben auch die ambulanten WGs. Dort haben wir ja den Wohngruppenzuschlag nach 38a und noch im Arbeitsentwurf, Herr Rothgang hatte das ja auch anklingen lassen, war ja vorgesehen, hier alle Leistungsbeträge zu dynamisieren um 5%. Und zumindest diese Maßnahme würden wir uns wünschen. Hinzufügen, ich möchte aber das Thema nicht verwässern, möchte ich, dass der gesamte häusliche Bereich der Versorgung auch noch einmal angeschaut werden sollte, mit Blick auf Leistungsverbesserungen. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar.
Ja, danke. Meine Frage geht an Werte. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es, die Entlohnung von Pflegekräften zu verbessern. Es besteht aber die Sorge, dass nicht tarifgebundene Einrichtungen sich an einem sehr niedrigen Haustarif der Region orientieren können und dadurch dieses Ziel verfehlt wird. Wäre es mit Blick darauf zielführender, nicht tarifgebundene Einrichtungen zu einer Entlohnung zu verpflichten, die mindestens der Höhe des Durchschnitts aus Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, der in der Region, in der die Einrichtung betrieben wird, gezahlt wird. Zum Beispiel als vergleichbarer Graf 82 ist entsprechend.
Frau Susek.
Ja, vielen Dank, Barbara Susek für Verdi. Wie Herr Kiefer vorhin schon erwähnt hat, handelt es sich ja hier um ein Ersatz für einen Tarifvertrag, der erstreckt werden sollte auf die gesamte Pflegebranche und der bereits zum 1. August diesen Jahres für Zehntausende von Beschäftigten sowohl in der stationären wie in der ambulanten Pflege deutlich höhere Löhne gebracht hätte. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass diese Ersatzlösung, die wir hier vorliegen haben, die sehr komplex ist, so ausgestaltet wird, dass es eine Haltelinie gibt, die eingezogen wird. Und aus unserer Sicht ist es deswegen absolut notwendig, wenn dieses Gesetz nicht nur eine Scheinlösung darstellen soll. Denn wenn man die Regelung, so wie sie bislang formuliert ist, anschaut, bedeutet es in der Praxis, dass alle Anbieter in einem Bundesland die Möglichkeit haben, ihre Zulassung über die Anwendung eines einzigen sehr niedrigen, ja sogar des schlechtesten Tarifvertrags für die Bezahlung ihrer Beschäftigten zu erhalten. Und da muss man einfach die Verhältnismäßigkeit sehen. Das kann sein, der gilt nur für eine Handvoll von Beschäftigten und hat eigentlich keinerlei Relevanz. Und damit würde aus unserer Sicht ein niedriges Entlohnungsniveau weiter zementiert werden und auch das West-Ost-Gehaltsgefälle weiter verstärkt werden. Und ein zweiter Punkt ist, dass der Paragraph 82 überhaupt keinen Mechanismus enthält, um Gefälligkeitstarifverträge zwischen arbeitgeberhörigen Gewerkschaften, also gelben Gewerkschaften und Pflegeanbietern verhindert oder beziehungsweise ausschließt, die weiterhin keine angemessene Vergütung zahlen wollen. Es werden aus unserer Sicht sogar noch Anreize für Dumpingtarifverträge gesetzt und damit könnten ja andere Arbeitgeber ebenfalls einen solchen Tarifvertrag auf so einen Tarifvertrag abstellen. Und gute Tarifverträge mit richtigen Gewerkschaften geraten auch weiterhin unter Druck. Und das regionale Niveau würde noch weiter nach unten gezogen werden. Und das Ziel, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, würde definitiv verfehlt. Und ich würde mich auch Frau Fix anschließen, die ja angemerkt hat, dass alle Entgeltbestandteile erfasst werden müssen. Das sehen wir genauso, weil es wird ja praktisch nur die Entgelttabelle rausgelöst und muss angewendet werden. Und Tarifverträge sind ja in der Regel auch wesentlich mehr und es werden auch andere Entgeltbestandteile darin geregelt.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich noch einmal an Werth und auch an den BPA, Herrn Maul. Im Änderungsantrag 5 soll in § 82c2 festgelegt werden, dass eine Entlohnung bei nicht tarifgebundenen Einrichtungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf, solange sie die durchschnittliche Entlohnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, die in der Region, in der Einrichtung, in der die Einrichtung betrieben wird, gezahlt werden, nicht um mehr als 10% überschreiten. Könnte das aus Ihrer Sicht dazu führen, dass Einrichtungen, die sich an hohe regionale Tarife anlehnen oder schon heute hohe Gehälter zahlen, diese nicht refinanziert bekommen? Wie müsste die Regelung verändert werden, damit dies nicht passiert? Und halten Sie es für sachgerecht, § 82c2 stattdessen so zu formulieren, dass eine Entlohnung bis zur Höhe des höchsten regional geltenden Tarifvertrags als nicht unwirtschaftlich abgelehnt werden darf?
Frau Susek.
Barbara Susek für Verdi. Ja, die Gefahr besteht durchaus. Vor allen Dingen auch, solange die Pflegeversicherung nicht entsprechend ausgestattet ist und nicht zu einer Vollversicherung umgewandelt wird, wie das die beiden Oppositionsanträge zu Recht auch fordern. Aber es gibt auch noch einen weiteren Aspekt aus unserer Sicht. Wird die 10%-Regelung dazu führen, dass das auch den Verhandlungsspielraum in Tarifverträgen beeinträchtigen wird, beziehungsweise einschränken kann. Und die zuletzt von Ihnen, Frau Behrens, vorgeschlagene Regelung, wonach eine Entlohnung bis zur Höhe des höchsten regional geltenden Tarifvertrags nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf, würde aus unserer Sicht zu einer weiteren Schwächung der Tarifhoheit führen und widerspricht ja auch dem, was in § 82c Absatz 1 beschrieben wird. Es würde diesen Satz aushöhlen, diesen Absatz. Und es wäre damit aus unserer Sicht überhaupt kein Anreiz mehr gegeben, überhaupt Tarifverträge abzuschließen. Und wie vorhin schon erwähnt, Tarifverträge regeln nicht nur bessere Entlohnung, sondern sie regeln oft auch bessere Arbeitsbedingungen und sind auf jeden Fall zu fördern. Und damit wäre mit diesem Gesetz sozusagen nicht eine weitere tarifliche Bindung gefördert.
Herr Maul.
Ja, Herbert Maul für den BPA. Frau Behrens, herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das so kurz auszuführen. Ein solcher Refinanzierungsdeckel ist nichts anderes als ein Lohndeckel. Und insofern verstehen wir den auch nicht. Es gibt ja für ein Unternehmen keinerlei Grund, seine Geschäftsidee auf Dumpinglöhne aufzubauen. Also diese Befürchtung halte ich für abstrus. In einem Bereich, wo wir um Arbeitskräfte ringen und alle miteinander konkurrieren, den hohen Bedarf haben die Tarifgebundenen wie die nicht Tarifgebundenen. Und natürlich kann es sein, dass ein von den Pflegekassen festgelegter Deckel dann dazu führt, dass vor Ort schlechter bezahlt werden kann. In Thüringen sehen wir diese Gefahr ganz aktuell. Dort, wenn wir, je nachdem, was die Pflegekasse dann auswirft, uns danach richten müssen. Unser Problem ist nicht die Lohnhöhe oder die Gehaltshöhe. Unser Problem ist, dass wir mehr und mehr Länder haben, wo für jeden einzelnen Beschäftigten eine eigene Zeile im Pflegesatzantrag gemacht wird. Dann wird das Gehalt eingetragen, dann wird ein Strich drunter gemacht und das ist das, was bezahlt wird. Damit kann kein Unternehmen bestehen. Aber die Regelung, so wie sie jetzt ist, einen Refinanzierungsdeckel zu machen, der dann zum Lohndeckel wird, das widerspricht eigentlich dem, was der Gesetzgeber möchte damit.
Vielen Dank. Frau Dittmar.
Meine Frage geht jetzt an den Caritasverband, Frau Dr. Fix. Die Kurzzeitpflegeleistungen werden um 10% erhöht. Gleichzeitig bleibt der für Verhinderungspflege einsetzbare Betrag unverändert. Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege besteht bislang ein einheitlicher Leistungsbetrag. Gleichzeitig sind die Leistungen auch miteinander kombinierbar und wechselseitig verrechenbar. Sollte es dabei bleiben, dass Menschen, die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen wollen, weiterhin 50% der Kurzzeitpflegeleistungen für die Verhinderungspflege nutzen können?
Frau Dr. Fick.
Ja, Frau Dittmar, vielen Dank für die Frage. Elisabeth Fix für die Caritas. Also zunächst mal sind wir froh, dass der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpflege um 10% angehoben wird. Es ist wirklich angemessen, wenn wir hoffentlich mit dem 88a die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Kurzzeitpflege verbessern wollen. Gleichzeitig waren, Sie haben es erwähnt sozusagen, seit Bestehen der Pflegeversicherung die Leistungsbeiträge für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege identisch. Es wäre jetzt an sich kein Problem, wenn die beiden Leistungen nicht, und wir begrüßen das ja, miteinander kombinierfähig wären und wechselseitig verrechenbar wären. Und es gibt eine ganze Reihe von pflegenden Angehörigen, die keinerlei Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Oft wollen die Menschen auch für die Urlaubspflege überhaupt nicht in eine stationäre Einrichtung. Und die Verhinderungspflege ist das, was die pflegenden Angehörigen brauchen. Und insofern muss mit den Regelungen wirklich sichergestellt sein, dass es auch weiterhin ceteris paribus dabei bleibt, dass wenn Kurzzeitpflegeleistungen für die Verhinderungspflege eingesetzt werden, auf 50%, ich nenne das jetzt mal, dieses Budgets auch dafür zur Verfügung stehen und nicht sozusagen dann unterm Strich als Fazit nur noch 45%. Also hier braucht es nochmal eine zusätzliche Regelung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Behrens.
Ja, meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Rothgang. Herr Dr. Rothgang, halten Sie die vollständige Umsetzung des Personalbemessungsinstruments, so wie es in der KAP beschlossen wurde, durch den vorliegenden Entwurf für gesichert? Was müsste aus Ihrer Sicht geändert werden, um eine Umsetzung auch über die zweite Stufe hinaus zu sichern?
Herr Professor Dr. Rothgang.
Heinz Rothgang, Universität Bremen. Vielen Dank für die Frage. Der zweite Schritt, der jetzt vorgesehen ist, enthält ja viele wichtige und richtige Elemente. Insbesondere ist es sehr wichtig, dass wir auf eine bundeseinheitliche Regelung umsteigen. Im ersten Schritt gab es ja Zuschläge auf die Länderwerte. Das heißt, die Unterschiede wurden perpetuiert. Jetzt wird das eingeebnet und es gibt eine Konvergenzphase. Dass der zweite Schritt auf 40% des Deltas begrenzt ist, das wir festgestellt haben, also der Mehrbedarf nur zu 40% gedeckt werden soll, das ist vielleicht weniger, als ich mir erhofft hätte, aber da würde ich auch noch kein Problem drin sehen. Das große Problem ist, dass der dritte Schritt jetzt tatsächlich in Frage gestellt wird. In der Formulierung heißt es jetzt, das Bundesgesundheitsministerium prüft, ob es einen dritten Schritt geben soll. Und das ist schon sehr enttäuschend, wenn wir das Personalbemessungsverfahren umsetzen wollen und wenn wir ein kraftvolles Signal auch in die Szene senden sollen, dann müsste es jetzt heißen, natürlich kommt der dritte Schritt 25 in das Bundesgesundheitsministerium, prüft dann, wie groß er ist, in welchem Umfang und orientiert sich dabei natürlich an dem, was wir 2018 erhoben haben und was zwischendurch dann in dem Modell Projekten stattfindet. Aber dass jetzt dieser dritte Schritt insgesamt in Frage gestellt wird, halte ich für hochproblematisch, insbesondere wenn es darum geht, wir wollen ja mehr Personen für den Pflegeberuf begeistern.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar.
Ja, und die geht an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO. Die Regelung zur Entlastung der Heimbewohner ist ein stufenweises Modell der Eigenteilsreduzierung vorgesehen. Wie bewerten Sie das vorliegende Stufenmodell?
Frau Brückner.
Ja, hört man mich schon? Ja. Vielen Dank für die Frage. Anna Brückner von der BAGSO hier. Wir begrüßen zwar grundsätzlich, dass die Eigenanteile nun in der stationären Langzeitpflege reduziert werden sollen. Allerdings sehen wir es durchaus kritisch, ob das der Masse der Pflegebedürftigen letztlich zugutekommen wird. Dafür sehen wir die Regelung, dass erst ab dem zweiten Jahr 25% die Eigenanteile reduziert werden sollen, für nicht ausreichend.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Behrens.
Gut, das mache ich gerne. Meine Frage richtet sich an die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Frau Dr. Vorholz. Frau Dr. Vorholz, durch die vorgesehene Eigenanteilsreduzierung werden ja die Sozialhilfeträger auch erheblich entlastet, weil ja auch die größte Entlastungswirkung bei denjenigen Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern ist, die über einen längeren Zeitraum versorgt werden müssen. Können Sie schon einschätzen, in welcher Größenordnung die Sozialhilfe entlastet wird? Und gibt es auf der Seite der kommunalen Spitzenverbände schon Überlegungen, wie man mit dieser Entlastungswirkung umgeht, also welche Verantwortung übernimmt die soziale Hilfe für das Vor- und Umfeld von Pflege?
Frau Dr. Vorholz.
Irene Vorholz, Deutscher Landkreistag für die Kommunalen Spitzenverbände. Herzlichen Dank, Frau Behrens. Sie gehen davon aus, dass es zu einer Entlastung der Sozialhilfe kommen wird. Das sehen wir in dieser allgemeinen Aussage noch nicht. Wir sehen zwar eine Entlastung durch die Begrenzung der Eigenanteile, aber die Änderungsanträge enthalten ja auch neue Belastungen für die Pflegebedürftigen. Und wenn die Pflegebedürftigen nicht ausreichend Einkommen und Vermögen haben, dann eben auch für die Sozialhilfe. Wir gehen davon aus, dass ein nennenswerter Anteil der Pflegebedürftigen gar nicht entlastet wird, eben durch diese Kombination mit den neuen Belastungen im Bereich der Personalfragen, so dass es darauf ankommen wird, sich den Einzelfall anzusehen. Ich denke, dass es, wenn dann systematisch folgend eine Entlastung der Sozialhilfe ist und dass man dann damit die Erwartung, gleich wieder neue Aufgaben für die Sozialhilfe damit zu verbinden, hinterfragen muss. Wir gehen davon aus, dass wir im Bereich der Pflege umfangreiche Verantwortung auch weiterhin vor Ort umsetzen werden und hoffen, dass es im Verlaufe dieses Verfahrens hier vielleicht noch etwas Nachbesserung bei der Entlastung, bei der Begrenzung der Eigenanteile geben wird, sodass dann auch wirklich eine nennenswerte Entlastung in toto zu erwarten sein wird.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar.
Ja, die geht an den Deutschen Pflegerat. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Verordnungsmöglichkeiten für Pflegekräfte? Sehen Sie gegebenenfalls noch Änderungsbedarfe?
Frau Döring, Sie haben gut 2 Minuten.
Ulrike Döring für den Deutschen Pflegerat. Vielen Dank für die Frage. Wir sind sehr froh, dass es jetzt Verordnungsmöglichkeiten im Bereich der Hilfsmittelverordnung für Pflegekräfte geben soll. Denn da sind ganz viele Schwierigkeiten immer wieder im ambulanten Bereich und zum Teil auch im stationären Langzeitpflegebereich, dass Hilfsmittel nötig sind. Und es sehr, sehr lange dauert, bis diese Hilfsmittel überhaupt durch die Ärzte dann verordnet werden oder auch gar nicht verordnet werden, weil es da zu keiner Verständigung kommt, gerade in den Bereichen, wo Pflegende sehr aktiv sind und genau ihre Versorgungssituation der Patienten kennen. Von daher begrüßen wir das und hoffen, dass das jetzt umgesetzt wird und dass es auch nicht irgendwie verwässert wird, sondern sehr klar definiert wird, in welchen Bereichen Hilfsmittel durch Pflegefachpersonen verordnet werden können. Und diese Verordnungen dann auch nicht in Frage gestellt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Eine Minute hätten wir noch, wenn die Frau Heike Behrens eine kurze Frage hätte.
Eine Frage an den DGB. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen zur Tarifbindung? Ist damit der Grundsatz der negativen Koalitionsfreiheit gewahrt und werden die Regelungen den wichtigen Grundsatz der Tariftreue befördern?
Herr Frank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Marco Frank für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Grundsätzlich begrüßen wir den Ansatz, den Abschluss von Versorgungsverträgen an die Tarifbindung zu knüpfen. Sowohl der Grundsatz der Koalitionsfreiheit als auch der negativen Koalitionsfreiheit bleibt natürlich uneingeschränkt gewahrt. Und es steht den Arbeitgebern wie den Gewerkschaften natürlich auch weiterhin grundsätzlich frei, ob sie Tarifverträge abschließen wollen oder nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, die jetzt vorgelegte Regelung hat mit Tariftreue eigentlich nichts zu tun. Denn solange sich ein Arbeitgeber den schlechtesten Tarifvertrag und gegebenenfalls sogar einen Dumping-Tarifvertrag aussuchen kann, dann fehlt natürlich eine Haltelinie und ein Schutz sozusagen vor schlechten und viel zu niedrigen Löhnen. Und den Begriff der Tariftreue auf diese Regelung anzuwenden, wäre deshalb falsch. Tariftreue kann nur befördert werden, wenn es einen Mechanismus gibt, der das Entlohnungsniveau durch die Anwendung von Tarifverträgen auch faktisch anhebt, anstatt ein niedriges Niveau festzuschreiben.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die AfD und die erste Frage stellt Herr Spangenberg.
Die Frage geht an den Sozialverband VDK Deutschland, an die Frau Viol und an den Bundesverband der Psychotherapeuten Herrn Walter. Der erste Teil der Frage ist ja geplant, den Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr in der gesetzlichen Pflegeversicherung auf 0,35% des Bruttogehaltes zu erhöhen, vorher 0,25. Zudem soll sich der Bund ab 22 jährlich mit 1 Milliarde Euro an den Aufwendungen der sozialen Pflegeversicherung beteiligen. Die Frage an die Frau Viol ist, halten Sie diese Neuregelung für zielführend, um sämtliche finanzielle Lücken in der Pflegereform decken zu können? Falls nein, welche Lösung schlagen Sie vor, um finanzielle Defizite in der Pflege aufzufangen? Und die Frage an Herrn Walter ist so gesehen, es ist eine Art Bestrafung für die Menschen, die keine Kinder haben. Welche wollen ja auch bestimmt Kinder haben, kriegen aber hier eine Art Strafe draufgebrummt. Haben Sie in Ihrem Bereich das schon mal mit diesem Problem zu tun gehabt? Vielen Dank.
Frau Viol.
Madeleine Viol für den Sozialverband VDK. Erstmal zu der Kinder. In der Begründung wird ja aufgeführt, dass der Beitragszuschlag für die Kinderlosen, anders als der allgemeine Beitragssatz, seit seiner Einführung im Jahr 2005 nicht angehoben wurde. Dem ist aber nicht so. Der Kinderlosenzuschlag läuft ja linear zum allgemeinen Beitragssatz. Also erhöhte sich der Beitragssatz für die Kinderlosen auch schon 2008, 2013, 2015, 2017 und in 2019. Nur mit der jetzigen Regelung erweitert man die Kluft zwischen Kinderlosen und Familien. Unseres Erachtens nach sollte der Ausgleich zwischen diesen Gruppen eher im Steuersystem erfolgen als in der Sozialversicherung, weil die Sozialversicherung immer nur kein Finanzamt ist und man sollte auch keins draus machen. Man sollte den Anlass jetzt auch dazu nehmen, komplett über die Finanzierung der Pflegeversicherung nachzudenken. Und für uns besteht kein Zweifel, dass die gesetzliche und die private zusammengeführt werden müssen. Dann zu dem Bundeszuschuss von 1 Milliarde. Wir sind ja mal gestartet bei 6 Milliarden. Wir halten die Unterdeckung für eklatant. Weiteres kann man auch in unserer Stellungnahme nochmal und auch im Finanzierungstableau auch nochmal absehen. Da muss man einfach nochmal ran, auch mal zu gucken, wo kommt die Ausbildungsumlage hin? Ist es nicht eine versicherungsfremde Leistung? Was machen wir bei den Rentenbeiträgen für den pflegenden Angehörigen? Die müssen eigentlich rausgelöst werden aus der Pflegeversicherung. Und dann entsteht auch ein wesentlich größeres Finanzpolster für die Pflegeversicherung, um hier nachhaltig zu finanzieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Walther.
Ja, guten Tag. Benedikt Walther.
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Ich bin ein wenig überrascht über die Frage, denn ich bin jetzt kein Fachmann für Pflege, sondern Fachmann für ambulante Psychotherapie. Ob die Frage der Kostenverteilung auf die jüngere Generation in der ambulanten Psychotherapie vorkommt und dort ein Problem darstellt, kann ich eigentlich nicht wirklich antworten. Es tut mir sehr leid. Ich bedanke mich trotzdem für Ihre Frage.
Herr Oehme.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf die besondere Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern hin und stellen fest, dass gerade die flexible, stundenweise Inanspruchnahme der Behinderungspflege nach individuellem Bedarf wichtig ist. Sind aus Ihrer Sicht folgende Forderungen gerechtfertigt? Erstens, den jährlichen Beitrag für Behinderungspflege nach § 39 Sozialgesetzbuch von derzeit 1.612 Euro um 20% zu erhöhen, sowie die Mittel aus der Kurzzeitpflege von derzeit bis zu 806 Euro um 20% zu erhöhen. Zweitens, für die stundenweise Inanspruchnahme der Behinderungspflege den derzeitigen Rahmen deutlich zu erhöhen. Und drittens, für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf Ersatzpflegeangebote zu schaffen, die die Kinder nicht schlechter stellt als Erwachsene.
Vielen Dank. Herr Mittag.
Herr ja, Thorsten Mittag für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Also ich denke, dass gegenüber dem Arbeitsentwurf dieses Themenfeld Verhinderungspflege nicht unbedingt in der Form jetzt noch weiter angesprochen war, wie Sie es gerade eben angesprochen haben, mit Blick auf stundenweise Verhinderungspflege. Dieses Themenfeld ist ja jetzt hier gar nicht mehr aufgegriffen. Was wir richtig finden, wir denken eine Begrenzung prozentual oder wie auch immer von dem Einsatz dieser Mittel der Verhinderungspflege für stundenweise Erbringung, das wäre nicht gerechtfertigt. Die Höhe, die Sie ansprechen von 20%, da fragen Sie, ob das gerechtfertigt wäre. Naja, da kann ich natürlich nur sagen, je mehr, desto besser. Also ich kann mich jetzt aber auch nicht erinnern, dass wir tatsächlich mal 20% oder 30% für Verhinderungspflege oder dergleichen an Erhöhung gefordert haben. Aber natürlich ist das ein Themenfeld, was auch in finanzieller Hinsicht deutlich weiterentwickelt werden muss. Und vielleicht muss man an der Stelle auch noch mal ein bisschen an das Themenfeld Flexibilisierung erinnern. Wir haben ja ursprünglich im Koalitionsvertrag stehen gehabt, dass es ein Entlastungsbudget geben wird, wo unter anderem auch das Themenfeld Behinderungspflege mit seinen Mitteln eingeflossen wäre. Und das wäre doch eigentlich der richtige Weg, ein Gesamtbudget für Entlastung zu sorgen, der jährlich zur Verfügung steht und mit dem auch dann sozusagen der jeweilige Bedarf individueller, gerechter aufgefangen und abgegriffen werden kann. Vielen Dank.
Herr Spangenberg.
Die Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, an Dr. Gass und an den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, Frau Dettmann. In den letzten Monaten wurden von Seiten der Länder die geplante Veröffentlichung der Pflegepersonalquotienten von Krankenhäusern kritisiert, unter anderem mit den Argumenten, eine Veröffentlichung könnte Kliniken ungerechtfertigt brandmarken, vor allem vor dem Hintergrund, dass die vergeblichen Bemühungen bei der Anwerbung von zusätzlichem Personal in Ballungsräumen dabei nicht berücksichtigt würde. Das ist die Frage, können Sie Aussagen darüber treffen, in welchen Ländern und Regionen die Anwerbung von qualifiziertem Pflegepersonal besonders hoch ist und Ihre Aussagen dazu? Beziehungsweise, welche sind Ihre Kenntnis nach die größte Herausforderung bei der Anwerbung von Pflegepersonal?
Herr Dr. Gass.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter Gerald Gass, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir haben nach wie vor trotz der durchaus erkennbaren Änderungen der Pflegepolitik und der Refinanzierungsmöglichkeiten für die Krankenhäuser einen ungedeckten Fachkräftebedarf in der Pflege, der auch durch eigene Ausbildungsanstrengungen der Krankenhäuser erst in den kommenden Jahren sich signifikant reduzieren wird. Es ist natürlich für die Krankenhäuser eine dauerhafte Herausforderung, bei tendenziell sinkenden Schulabgängerzahlen zunehmend mehr junge Menschen für die Ausbildung in den Krankenpflegeschulen zu begeistern und anzuwerben. Insofern stellt sich dieses Problem ziemlich flächendeckend in ganz Deutschland. Es gibt natürlich gewisse regionale Unterschiede, die ich jetzt aber nicht an einzelnen Bundesländern festmachen kann. Ganz grundsätzlich fehlen nach unseren jüngsten Erhebungen 30.000 bis 40.000 Vollkraftstellen in der Pflege in den deutschen Krankenhäusern. Es gibt andere Studien, die zum Teil auch noch darüber hinausgehende Prognosen abgegeben haben. Die Veröffentlichung der detaillierten Besetzungen, auch des Pflegekoeffizienten, der ja das Verhältnis der Fallzahlen der Patientinnen und Patienten zu den beschäftigten Pflegekräften angeben soll, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Sie haben das schon zitiert, unsere Stellungnahme dazu, weil wir ganz eindeutig sagen, dass alle Krankenhäuser sich massiv anstrengen, zusätzliche Pflegekräfte zu gewinnen. Und dort, wo das noch nicht, muss man sagen, in ausreichendem Maße möglich ist, hat das überhaupt keinerlei Gründe, die bei den Krankenhäusern liegen, im Sinne von Refinanzierungsmöglichkeiten und Ähnlichem. Wir haben ja durch das Pflegebudget die Möglichkeit, jede zusätzliche Pflegekraft dem Grunde nach auch durch die Vereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen finanzieren zu können. Es ist also eine Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo wir der Auffassung sind, dass es keinen Sinn macht, jetzt Krankenhäuser in irgendeiner Art und Weise auszudeuten, dass sie möglicherweise weniger Pflegekräfte beschäftigen als andere. Wir haben ja darüber hinaus in den Qualitätsberichten Aussagen über die Behandlungsqualität. Wir haben durchaus dort auch Aussagen über die Besetzungen. Wir haben im Rahmen der Pflegepersonaluntergrenzen Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Insofern halten wir diese Veröffentlichungspflicht insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angemessen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dettmann.
Ja, Maria Dettmann für den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Ich kann Ihnen keine Zahlen, Daten oder Fakten nennen, aus welchen Ländern die Pflegekräfte kommen. Zu Ihrer Frage zu den Schwierigkeiten. Ja, es ist in erster Linie, glaube ich, die fehlenden, sind es in erster Linie die fehlenden Pflegefachpersonen, die wir in Deutschland zu beklagen haben. Das heißt, wir müssen hier vermehrt ausbilden, wir müssen dort vermehrt einsteigen. Und wenn Sie auf Pflegefachpersonen aus anderen Ländern gucken, dann müssen wir hier natürlich gucken, dass wir schnellstmöglich die Zulassungen in dem Bereich ermöglichen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Oehme.
Ja, danke. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, Herrn Waldherr. Viele Fachverbände halten ein mögliches Praxisranking für Psychotherapeuten für problematisch und betonen, dass dieses Ranking falsche Anreize setzen könnte. Welche Risiken sehen Sie in dem Ranking und wie kann Ihrer Ansicht nach die Qualitätssicherung im Bereich der ambulanten Psychotherapie am besten gewährleistet werden?
Herr Walter.
Ja, herzlichen Dank, Herr Oehme, für diese Frage, für die ich mich tatsächlich zuständig fühle. Also das Benchmarking im Bereich Psychotherapie halten wir deshalb für sehr problematisch, weil Psychotherapeuten generell über geringe Patientenzahlen verfügen. Hier spielt die therapeutische Beziehung eine so große Rolle, dass wir nicht so viele Menschen gleichzeitig behandeln können. Deshalb sind statistische Vergleiche auf so geringer Patientenzahl erstmal äußerst wenig aussagekräftig. Zweitens könnte es dazu führen, dass sich durch die Verlagerung auf ein Benchmarking eine Patientenselektion ergeben könnte, die keiner haben möchte. Das heißt, schwierige Patienten werden länger in Therapie benötigen oder mehr Zeit benötigen als andere Patienten. Und es könnte dazu kommen, um im Benchmarking sich irgendwie zu positionieren, dass man sich dort einer Patientenselektion bedient. Das sind beides Gründe, die wir nicht haben wollen. Wir wollen eigentlich klarstellen, dass Psychotherapie ausreichend Zeit braucht, dass es eine individuelle Passung braucht, bei der vor allen Dingen der Patient entscheidet, welchen Therapeuten er nimmt. Und das geht eigentlich auch nicht über ein Benchmarking. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Spangenberg.
Die Frage geht an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, an Herrn Mittag. Nachmittag. In der Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes wird vorgeschlagen, den Kostenanteil der medizinischen Behandlungspflege pauschal zu beziffern und den pflegebedingten Eigenanteil, um diese Pauschale zu senken. Können Sie dazu Angaben machen, wie hoch schätzen Sie so eine Pauschale, wie wird die ermittelt und wer übernimmt die Kosten oder wer sollte sie übernehmen? Vielen Dank.
Herr Mittag, Sie haben das Wort für maximal 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Thorsten, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich denke, die 2 Minuten werde ich jetzt nicht in voller Länge ausschöpfen. Es ist ja jetzt angelegt, dass die 640 Millionen Euro, die bereits ja schon eingesetzt worden sind für die Umsetzung Paragraph 8 Absatz 6, dass die sozusagen jetzt regelhaft an die Pflegeversicherungen seitens der GKV überwiesen werden. Wir sind der Meinung, das ist erstmal der richtige Schritt. Allerdings kann das auch nur der erste Schritt sein, weil wir insgesamt der Auffassung sind, dass die Behandlungspflegekosten in Pflegeheimen übernehmen sind durch die Krankenversicherungen. In der Tat stellen wir dort vor, dass dann eine Pauschalregelung zum Tragen kommen sollte. Wir können jetzt aber nicht sagen, wie hoch die Pauschale tatsächlich denn sein sollte. Das ist etwas, was noch ausgehandelt werden müsste. Wir haben da im Augenblick noch keine Vorberechnungen. Angesichts der 3 Milliarden Euro, von denen wir hier ausgehen, da gibt es mehrere Studien für, die ungefähr in diese Richtung gehen, wie das Ganze kosten würde, lässt sich das aber sicherlich relativ zügig, wenn man sich an solchen Kosten orientiert, bewerkstelligen.
Vielen Dank. Ich rufe jetzt die erste Frage der FDP-Fraktion auf und die stellt Frau Westig.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Professor Raffelhüschen. Aus guten Gründen gilt in der Pflege ambulant vor stationär. Denken Sie, dass die Deckelung der Eigenanteile und die Vollversicherung dieses Prinzip unverändert lässt?
Herr Professor Dr. Raffelhüschen.
Danke für die Frage, Frau Wessig. Und die entsprechenden, sagen wir mal, Tendenzen, die dadurch ausgelöst werden, sind eindeutig. Wir kriegen im Grunde genommen eine Verschärfung des sogenannten Heimsorgeffektes. Das heißt, wir bekommen mehr und mehr Menschen in stationärer Versorgung. Wir bekommen mehr und mehr kostenintensive Fälle. Die Nachhaltigkeitslücke, die da in dem Generationenvertrag, der ja gar keiner ist, weil die Generation, die diesen Generationenvertrag erfüllen soll, ist ja gar nicht geboren worden. Und das wusste man ja auch bei Einführung. Die Hypothek zulasten zukünftiger Generationen wird sich massiv verschärfen durch die Vollversicherung. Das sind Größenordnungen, die kann man sich nicht vorstellen. Die kann man sich natürlich schon vorstellen, indem man sagt, okay, wir rechnen nur 3-4 Jahre. Aber so machen wir das nicht im Tragfähigkeitsbericht der Bundesregierung oder auch in der Nachhaltigkeitsanalyse der Stiftung Marktwirtschaft. Haben wir ganz klar gesagt, wir reden hier über zusätzliche Kosten bei der Vollversicherung, zum Beispiel von der Grünen Fraktion oder der Linken Fraktion, in der Größenordnung von sicherlich 300 bis 350 Milliarden Euro. Das sind Hypotheken zulasten unserer Kinder. Und die sitzen bei dieser Anhörung tatsächlich nicht mit dabei. Das ist schade.
Vielen Dank. Darf ich um etwas mehr Ruhe bitten? Weil das war eben gerade etwas schwierig zu verstehen. Alles. Dann darf die Frau Westig die nächste Frage stellen.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an die Denkschmiede Gesundheit, Frau Reuter. Zur Gegenfinanzierung von Reformvorhaben werden Mittel aus verschiedenen Quellen herangezogen. Steuerzuschuss, Bürgerversicherung, Pflegevorsorgefonds. Wie bewerten Sie diese Finanzmittel, die zum Einsatz kommen sollen, vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit?
Frau Reuter.
Jetzt. Sie hören mich richtig? Sehr gut. Okay.
Wir hören Sie.
Super. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass Sie die jungen Stimmen befragen. Mein Name ist Luise Reuter. Ich darf für die Denkschmiede Gesundheit sprechen. Ich greife mir das Wichtigste zuerst. Der Vorsorgefonds verschafft uns gemäß meinen Berechnungen mit dem Prognosemodell des GKV-SV eine Beitragsstabilität von 13 Jahren. Und beim Vorsorgefonds handelt es sich ja um eine zweckgebundene Rücklage zur Beitragssatzstabilisierung. Das schafft er auch, wenn auch die Gesamtwirkung sehr begrenzt ist, das ist unbestritten. Er verschafft uns aber eben in den Jahren 2034 bis 2046, das sind diese 13 Jahre, die ich erwähnte, einen stabilen Beitragssatz, der uns Zeit verschafft, an den Ursachen zu arbeiten, also die grundlegenden Probleme anzugehen. Und nichts anderes hat derzeit eine vergleichbare Wirkung auf den Beitragssatz. Und deswegen, und auch weil es das einzige Instrument für mehr Generationengerechtigkeit ist, das wir überhaupt haben, halte ich die Abschaffung oder Umwidmung, wie sie vorgeschlagen wird, für unverantwortlich. Nächster Punkt, der Steuerzuschuss. Ein Steuerzuschuss ist durchaus sinnvoll, aber dazu darf er nicht pauschal sein, sondern muss eben ganz zweckgebunden zum Einsatz kommen. Es ist zu bedenken, dass wir hier einen Finanztropf an den bisher kleinsten Sozialversicherungszweig anhängen, den wir nie wieder entfernen werden, sondern im Gegenteil, der weiter wächst. Da muss man sich nichts vormachen. Und ein Feuerlöschen der Finanzprobleme mit höheren Steuermitteln geht ja, wie Beitragserhöhungen auch, ebenfalls zu Lasten der jungen und zukünftigen Generationen. Zum Beispiel übrigens die soziale Sicherung von pflegenden Angehörigen ist aber ein Rechnungsposten, der auf jeden Fall versicherungsfremd ist, und den darf man zum Beispiel ganz gezielt abdecken mit Steuermitteln. Wenn also weiterhin ganz juristisch sauber argumentiert wird, wofür wir diese Steuermittel einsetzen, eben für diese versicherungsfremden Rechnungsposten, dann befürworten wir das in der Denkschmiede Gesundheit. Noch eine kurze Einschätzung zur Bürgerversicherung. Diese würde natürlich die Einnahmensituation verbessern, da wir bekanntermaßen wohlhabendere und gesündere Menschen hinzuziehen. Die Ausgaben hingegen würden ja weniger wachsen, und das ist langfristig sehr positiv. Berechnungen zeigen ein Plus von 5 Milliarden Euro, also ein Saldo-Plus, bei der Einbeziehung der PKV in die GKV. Und diese verbesserte Einnahmensituation würde das System auf einen viel solideren Boden stellen, wie Professor Rothgang ja rechnerisch gezeigt hat. Ich möchte trotzdem noch eine Sache anmerken. Eine Gleichsetzung mit dem Sockelspitzetausch oder sogar einer Vollversicherung sollte das aber nicht sein. Denn eine große SPV mit allen BürgerInnen schafft es gerade mal, das Finanzproblem des jetzigen Systems abzumildern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Westig.
Ja, meine nächste Frage geht an den BPA. Der BPA hat regelmäßig die geplante Einschränkung der Tarifautonomie kritisiert. Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie, um zu höheren Gehältern in der Pflege zu kommen?
Herr Maul.
Ja, Herbert Maul für den BPA. Vielen Dank, Frau Westig. Ich möchte zunächst mal darauf verweisen, dass es ja eine mehr als beeindruckende Entwicklung der Gehälter gibt. Kein einziges Unternehmen kann mit Lohn, der im Dumpingbereich ist, auch nur übers nächste halbe Jahr kommen. Die hätten nach kürzester Zeit keine Mitarbeiter mehr. Wer keine Mitarbeiter hat, hat auch keine Versorgung mehr. Der ist weg vom Markt. Wenn wir das machen, was im Moment vorgesehen wird, dann muss man zu Ende regeln. Man kann nicht nur Antworten geben für Pflegebedürftige und für Mitarbeiter, dann muss man auch Antworten geben für die Mitarbeiter. Bei der Regelungsdichte wird man sich dringend mit der Frage beschäftigen müssen, was ist mit unternehmerischem Wagnis, was ist mit betrieblichem Risiko. Wir haben in unserer Stellungnahme aber auch nochmal sehr deutlich darum gebeten, klarzustellen, dass es auch weiterhin Preisverhandlungen geben muss. Also wir brauchen auch mehr Gestaltungsspielraum als Unternehmen. Das, was im Moment gemacht wird, macht vor allen Dingen eines ganz sicher, es macht die Angelegenheit sehr, sehr teuer. So. Aber dass dem Unternehmen keinerlei Spielraum mehr zugebilligt wird, halten wir für völlig fehlplatziert. Und wenn man sich anguckt, in welchen Ländern wir im Moment relativ gute, einvernehmliche Regelungen haben, dann sind das diejenigen, die die niedrigste Regelungsdichte umsetzen. Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, dort haben wir kaum Schwierigkeiten. Bei allen Vertragsbeteiligten haben aber einen Bruchteil des Verhandlungsaufwandes und haben insgesamt eine gute Ausstattung. Also dieser Weg, immer mehr zu reglementieren, führt nur dazu, dass man noch mehr reglementieren muss. Und wenn ich etwas Freiheiten gebe und sage, es müssen auch weiter definitiv Preisverhandlungen möglich sein, glaube ich, ist damit allen gedient. Dankeschön.
Frau Westig.
Ja, meine nächste Frage geht an Frau Dr. Fix von der Caritas. Sie beklagen in Ihrer Stellungnahme das Auslaufen des Reha-Schutzschirms. Bitte schildern Sie uns die Situation der Reha-Einrichtungen und der Einrichtungen des Müttergenesungswerks. Was passiert, wenn der Schutzschirm ausläuft und welchen gesetzlichen Änderungsbedarf sehen Sie?
Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für die Caritas. Herzlichen Dank, Frau Westig, für diese Frage. Ja, die Reha-Einrichtungen versuchen sozusagen, soweit es geht, wieder auf Normalbetrieb umzustellen und nicht nur umzustellen, sondern auch nach Normalbetrieb zu versorgen. Gleichzeitig ist es so, dass die Auslastungsquoten der Reha-Einrichtungen gegenwärtig eben bei Weitem noch nicht die 95% erreichen, die für die wirtschaftliche Betriebsführung notwendig wären, sondern sie liegen irgendwo zwischen 70% und 90%. Das ist nicht ausreichend. Die Ursachen sind sehr viel behördliche Auflagen. Es kommt zu Infektionen oder Reinfektionen in den Einrichtungen. Da müssen ganze Kohorten abreisen. Das ist dann behördlich vorgeschrieben. Es kommt zu Quarantänesituationen. Ein anderes Thema ist sozusagen, das auch behördlich vorgegeben wird, dass immer noch kleinere Gruppengrößen in der Reha vorgeschrieben sind wegen des Abstandsgebots. Des Weiteren haben wir das Problem in den Reha-Einrichtungen, dass beispielsweise die Testkosten, also die Personalkosten für die Testungen nicht refinanziert werden und die Deutsche Rentenversicherung und auch der GKV hier nur einen Hygienevorschlag vorsieht, der eben bei Weitem nicht ausreichend ist. Kurzum, wir bräuchten im Moment eine gesetzliche Regelung, die uns ermöglicht, diese pandemiebedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben verhandeln zu können. Da sehen wir eine Anpassung der Rahmenempfehlung nach 111 Absatz 7 für erforderlich an, und zwar auf gesetzlicher Grundlage. Und wünschenswert wäre auch eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen nach 111d, gegebenenfalls aber auch auf dem Verordnungsweg. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Westig.
Ja. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Raffelhüschen. Sie forschen schon lange zur Finanzierung der Sozialversicherung im Allgemeinen und der sozialen Pflegeversicherung im Speziellen. Welche Form der langfristigen Finanzierung schlagen Sie für die Pflegeversicherung vor?
Herr Professor Dr. Raffelhüschen.
Dankeschön für die Frage, Frau Wessig. Die Finanzierung der Pflegeversicherung war von Anfang an falsch. Wir haben im Grunde genommen eine Versicherung auf Lohnbasis, wo das Risiko letztlich mit Löhnen nichts zu tun hat. Das gilt genauso für die KV wie für anderes. Das zu korrigieren heißt auf gut Deutsch, wir brauchen irgendwie eine Entkopplung von den Löhnen. Wir müssen auf eine Pauschale, auf eine Gesundheitspauschale auch für die Pflege hinaus. Die muss dann für alle gelten, das ist ganz klar. Aber, und das ist ganz wichtig, die Deckelung der Einnahmen muss beschlossen werden. Es darf nicht mehr hereinkommen. Also beispielsweise bei 2% oder 2,5 oder wie auch immer wir uns da einigen Prozent belassen. Wenn diese Einnahmen dann nicht reichen, um die steigende Zahl der Pflegefälle zu versorgen, dann müssen wir die Leistungen reduzieren. Nochmal. Ob Herr Spahn da ist oder die Vollversicherung da ist oder ob hier argumentiert wird in diesem Zirkel. Es geht immer um eine Leistungsausweitung eines Kettenbriefs. Denn diejenigen, die diese Leistung erhalten, haben dafür nicht bezahlt. Und deshalb müssen wir mit Karenzzeiten operieren. Wir müssen die Eigenvorsorge stärken, auch für die Pflege. Und wenn wir das nicht tun, dann werden uns Frau Reuter und ihre Generation diesen Generationenvertrag kündigen. Und das ist das Dümmste, was uns passieren kann.
Frau Westig.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Reuter von der PKV. Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme, dass mit dem Gesetzvorhaben Leistungen ausgeweitet und zusätzliche Kostenbelastungen für die Pflegebedürftigen und die Beitragszahler ohne eine nachhaltige Finanzierung begründet werden. Gibt es aus Ihrer Sicht alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die gesetzliche Pflegeversicherung?
Herr Dr. Reuter, Sie haben 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Westig, für die Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Florian Reuter für den PKV-Verband. Ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, dass aufgrund der neuen Regelungen die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung insgesamt auch unter Berücksichtigung des zusätzlichen Steuerzuschusses vor großen Unsicherheiten steht. Im Grunde steht schon heute fest, dass der Steuerzuschuss nicht reichen wird, um die demografische Herausforderung zu finanzieren. Wir haben das berechnet, wenn man die 1 Milliarde fortschreibt unter der Prämisse, von konstanten Beitragssätzen, dann wird das schon in dem Lauf der nächsten 10 Jahre auf einen Betrag von über 10 Milliarden Euro ansteigen, die man investieren müsste. Der bessere Weg wäre gewesen, statt dieses Steuerzuschusses die private Eigenvorsorge zu fördern. Das ist die richtige Antwort auf die demografische Herausforderung, und zwar private Eigenvorsorge durch betriebliche, tarifliche Pflegezusatzversicherung und auch individuelle Zusatzversicherung. Hier sah der Arbeitsentwurf des BMG schon eine Reihe von guten Ansätzen vor. Leider findet sich darin in den Änderungsanträgen davon nichts mehr wieder. Hier wird eine Chance vertan, eine wirklich zukunftsgerichtete Finanzierung durch private Eigenvorsorge anzugehen. Der Steuerzuschuss ist dagegen eine Finanzierungsillusion.
Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt die Fraktion Die Linke auf, und die erste Frage stellt Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ja nett, bei dieser Anhörung zu hören, halt eben, dass dieser Gesetzesvorschlag, sagen wir, von unterschiedlicher Seite unterschiedlich kritisiert wird. Ich möchte auf einen anderen Aspekt nochmal eingehen, halt eben, und diese Frage stellen an Verdi und an den GKV-Spitzenverband. Es ist ja so, dass die Modalitäten der tariflichen Bezahlung in einer Richtlinie geregelt werden sollen. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
Frau Sosek.
Zum einen ist es aus unserer Sicht unverständlich, warum das alleine in die Hand des GKV-Spitzenverbands gegeben wird und die Tarifvertragsparteien da komplett außen vor sein sollen. Zum anderen würde ich auch nochmal den Zeitrahmen in diesem Kontext anmahnen wollen. Es ist ja vorgesehen, dass das Ganze in Kraft tritt zum 1.9.2022. Hier mahnen wir einen sehr viel ambitionierteren Zeitplan an, dass der 1.1.2022 das Ziel sein muss. Der GKV-Spitzenverband, der Herr Kiefer hat vorhin gesagt, dass die Zeit nicht ausreicht, weil es sehr bürokratisch ist. Da verstehe ich den Gesetzentwurf nicht, warum man sich nicht einfach an die Tarifregister der einzelnen Bundesländer wendet. Dort müssen alle Tarifverträge hinterlegt werden. Dort könnte man sie einfach über die Landesarbeitsministerien abfragen. Da würde sehr, sehr viel Zeit gespart werden. Und es müsste dann auch zu einer zügigeren Überprüfung kommen, nämlich schon 2023 und nicht erst sozusagen in der nächsten Legislaturperiode. Ich denke, dass da einfach auch ein hoher Erwartungsdruck seitens der Beschäftigten da ist, die wirklich Veränderungen sehen wollen.
Vielen Dank. Herr Kiefer.
Ja, herzlichen Dank. Gernot Kiefer, GKV Spitzenverband. Also die Diskussion ist ja schon auch ein bisschen, sag mal vorsichtig, sie stimmt nachdenklich. Weil diejenigen, deren wesentlicher Organisationszweck es ist, eigentlich sowas wie Arbeitnehmerinteressen erstens zu bündeln und zweitens zum Beispiel im Rahmen der Koalitionsfreiheit auch Tarifverträge abzuschließen und das aus vielfältigen Gründen im Moment nicht hinkriegen, die kritisieren ein Stück weit eine Ersatzregelung, die eher sozusagen dem politischen Ziel verbunden ist, einen Wirkungseffekt auf die Bezahlung zu erzielen. Und das auf einem anderen Weg. Ich hatte ausgeführt, die Regelung ist relativ kompliziert. Sie hat vor allen Dingen, und ich sag mal, dafür würde ich auch die Kritik von Verdi gerne zurückweisen, eine Rolle für den GKV-Spitzenverband, um die wir nicht gebeten haben. Nämlich wir müssen uns in irgendeiner Weise damit beschäftigen, auf Basis der jetzt vorgesehenen Formulierung festzustellen, wie sind sozusagen die Struktur der tariflichen Einigungen in der jeweiligen Region und wie ist dann zu definieren, welche Schwelle. Das ist insgesamt überkompliziert, es ist Murks. Und dann zu sagen, es muss aber schon zum 1.1.23 sein, wie die Kollegin von Verdi gerade gemacht hat, verkennt einfach die Tatsache, dass wir es hier damit zu tun haben, 30.000 Vereinbarungen zwischen ambulanten und stationären Pflegediensten und den Pflegekassen anzufassen und in eine vernünftige Struktur nach dem demnächst dann irgendwann in Kraft getretenen gesetzlichen Vorgaben zu bringen. Also da bitte ich doch um einen gewissen Realitätsbezug. Also wir sind nicht glücklich über die Aufgabe, wir hätten uns das anders gesagt. Wir sind sozusagen nicht diejenigen, die Tarifpolizei betreiben wollen und sollen. Und mein Appell heißt einfach, machen Sie diese Regelung etwas einfacher. Und vielleicht sind die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften in der Lage, ihre tariflichen Ambitionen vielleicht zukünftig so zu verfolgen, dass man zu solchen Surrogatlösungen nicht greifen muss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Zimmermann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Heinz Rothgang. Wie bewerten Sie die angekündigten Entlastungswirkungen für Menschen mit Pflegebedarf im stationären und im ambulanten Bereich ohne Dynamisierung der Leistungssätze?
Herr Professor Dr. Rothgang.
Rothgang, Universität Bremen. Wir haben das ja in der Anhörung jetzt auch schon vielfach gehört. Es gibt durch den Verzicht auf die Leistungsdynamisierung in diesem Jahr verringerte Leistung für alle Pflegebedürftigen, das ganze Jahr über, denn die Dynamisierung wäre schon im Januar 2021 eigentlich fällig gewesen. Zweitens, wir kriegen Verluste für die Pflegegeldempfänger, das sind immerhin mehr als die Hälfte aller Pflegebedürftigen, weil da wird die Dynamisierung gestrichen, ausweislich des Finanztableaus des BMGs bis 2025. Das heißt, das wird auch nie wieder nachgeholt. Das heißt, das ist dauerhaft ein Verlust für die Pflegegeldempfänger. Bei den Heimbewohnenden werden wir 2022 eine Entlastung erleben, die aber 2023 schon wieder verschwindet, weil dann die anderen Maßnahmen greifen, insbesondere die Personalmehrung aufgrund von 113c, die Finanzierung der 13.000 und der 20.000 Stellen, die bisher außerhalb des Pflegesatzes finanziert werden, die Tariflohnsteigerung. Alles das zusammen führt dazu, dass wir 23 einen höheren Eigenanteil wieder haben werden als jetzt und dass die Sozialhilfeempfängerzahlen höher sind als jetzt, worauf Frau Vorhalt ja schon hingewiesen hat.
Vielen Dank, Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch nochmal eine Frage an Herrn Professor Rothgang. Warum halten Sie die Refinanzierung der vorgeschlagenen Maßnahmen für nicht gesichert und welche Finanzmittel wären erforderlich, um die Vorschläge umzusetzen, ohne die Menschen mit Pflegebedarf weiter finanziell zu belasten? Vielleicht können Sie in dem Kontext auch nochmal auf dieses Thema Generationengerechtigkeit eingehen.
Herr Professor Dr. Rothgang. Sie müssen das Mikro noch anschalten.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist allerdings sehr umfassend. Ich versuche jetzt mal so viel wie möglich davon zu erledigen und fange mit der Generationengerechtigkeit an. Ich denke, es ist klar, wir werden mehr alte Menschen haben, wir werden mehr Pflegebedürftige haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir einen neuen, modernen Pflegebedürftigkeitsbegriff zugrunde legen, wo es nicht mehr um Satt- und Sauberpflege geht, sondern um gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, das Ganze wird teurer werden. Und dem müssen wir uns stellen. Und jetzt hier zu sagen, wir brauchen Leistungsbegrenzung, um dann zu sagen, das machen wir über Eigenverantwortung, ist nichts anderes als eine Entsolidarisierung. Es ist nicht möglich für die Pflegebedürftigen und die pflegenahen Jahrgänge jetzt vorzusorgen und zu sagen, hättet ihr doch vor 30 Jahren was gemacht. Deshalb bin ich da sehr skeptisch, auch was der Kollege Raffelhüschen dazu gesagt hat. Wenn wir sagen, wir wollen etwas tun für die Pflegebedürftigen und ich denke, wir sollten das müssen oder wir müssen das sollen, dann ist klar, dass das immer finanziert werden muss von den ökonomisch Aktiven. Ich kann hier auf die alte Mackenroth-These zurückverweisen, der sagt, natürlich in einer realwirtschaftlichen Betrachtung sind es immer die ökonomisch Aktiven, die die Alten versorgen. Wir verbuddeln ja keine Nüsse, die wir dann ausbuddeln, sondern es geht ökonomisch immer nur so, dass die ökonomisch Aktiven finanzieren. Und wenn wir über Generationengerechtigkeit sprechen, dann müssen wir da auch bitte ein vollständiges Bild nehmen und überlegen, was wir den nachfolgenden Generationen alles hinterlassen. Das ist Infrastruktur, das ist ein Kapitalstock, das ist Humankapital, das ist eine ganze Menge. In der Beziehung habe ich, und vielleicht unterscheide ich mich da ein bisschen vom Kollegen Raffelhüschen, keine Ängste meinen Kindern ins Gewicht zu schauen. Ich glaube, wir haben für die auch eine Menge getan. Wenn wir an Generationengerechtigkeit denken und das, was diese Generation bewegt, komme ich zu anderen Themen, nämlich zum Beispiel Klimaschutz. Aber das jetzt nur mal zur Generationengerechtigkeit. Entschuldigung, das war jetzt improvisiert und etwas länglich. Zur anderen Frage, die vorgeschlagenen Maßnahmen. Ich habe es in meiner Stellungnahme ausgeführt. Das Ganze ist unterfinanziert, weil die Ausgaben für die Zuschläge zu den Eigenanteilen schon initial zu niedrig sind. Also wir kommen dazu bei unseren Berechnungen, dass das 3 Milliarden kostet, nicht 2,5. Und wir haben dabei zugrunde gelegt die Werte
fürs erste Quartal diesen Jahres und die Verteilung der Dauern in der Pflege, so wie wir sie haben. Ich habe keine Ahnung, was das BMG da zugrunde legt, aber ich glaube, da ist schon eine falsche Berechnung da. Dann werden lediglich die Steigerung der pflegebedingten Kosten berücksichtigt, die durch die Reform anfallen, aber nicht dadurch, dass in den Tarifverträgen ja auch sonst normalerweise Tariflohnsteigerungen anfallen, die dann zu höheren Zuschlägen führen. Das ist überhaupt nicht berücksichtigt. Und die Eigenanteilssteigerung und dann die Zuschläge darauf, die auf den 13.000 und 20.000 Stellen liegen, die sind auch nicht berücksichtigt. Deshalb, ich halte das für unterfinanziert. Und wenn wir gucken, wie können wir es stattdessen ändern, dann muss man sagen, der Steuerzuschuss, der ja mal auf 6 Milliarden angedacht war, ist jetzt auf 1 Milliarde zusammengeschrumpft. Da ist nichts möglich. Die Sozialgarantie begrenzt die Möglichkeit, über Beitragssatzsteigerung etwas zu tun. Wir müssen also letztlich einen anderen Weg gehen. Und der einzige, der mir dazu einfällt, ist eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Berücksichtigung anderer Einkommen, durch Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und vor allem durch Einbezug der Privatversicherten in das System oder durch einen Finanzausgleich zwischen diesen beiden Zweigen der Pflegevolksversicherung.
Frau Zimmermann, mit Fragestellung 1,5 Minuten.
Jawohl, vielen Dank. Nicht wenige, meine Frage geht an Herrn Marco Frank vom DGB. Nicht wenige Sachverständige fordern eine andere Finanzierungslogik. Wie muss die Pflegeversicherung umgebaut werden und wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang den Antrag der Linken?
Ja, vielen Dank. Wir haben gefragt für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich mache es kurz, wir haben es ja gerade gehört, die Probleme der Unterdeckung in der Pflegeversicherung werden nicht gelöst. Und wir sind der Meinung, dass die berechtigten Ansprüche der Pflegebeschäftigten auf bessere Lohn, Arbeitsbedingungen keinesfalls ausgespielt werden dürfen gegen die genauso berechtigten Ansprüche der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen für eine bezahlbare und pflegerische Versorgung. Und die Lösung, die sich bietet aus unserer Sicht, ist natürlich das Konzept der Pflegebürgervollversicherung. Das ist ja eben gerade auch schon mal angeklungen bei Herrn Rothgang, die auf der einen Seite die Einnahmeseite verbreitert und auf der anderen Seite die Ausgabenseite dann dafür sämtliche pflegerischen Kosten übernimmt. Und das würde natürlich die Pflegeversicherung aus unserer Sicht zukunftsfest und bezahlbar machen und deckt sich auch mit den Einschätzungen des Antrags der Linken und der Grünen. Und wir fordern in diesem Sinne auch nochmal die Bundesregierung auf, jetzt endlich wirksame Schritte zu unternehmen, um die Pflegeversicherung in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an Bündnis 90 Die Grünen. Und die erste Frage stellt Frau Schulz-Asche.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Storm. Die Vorschläge der Bundesregierung sehen vor, dass die Dynamisierung der Leistungspauschalen aus der Pflegeversicherung bis 2025 ausbleiben sollen. In welchem Verhältnis sehen Sie die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entlastung der pflegebedürftigen Menschen zu den Auswirkungen, die beispielsweise die ausbleibende Dynamisierung auf die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen hat?
Andreas Storm.
Herr Storm.
Gesundheit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Schulz-Asche, für diese Frage. Die Bundesregierung hat ja im vergangenen Dezember zum ersten Mal den Dynamisierungsbericht nach § 30 SGB 11 vorgelegt. Und es wurde damals ja angekündigt, dass eine 5-prozentige Dynamisierung der Leistungen stattfinden sollte. Stattdessen ist ja nun dieser Reformentwurf vorgelegt worden. Vergleicht man beide Maßnahmen, dann gibt es zwei Gruppen, die sich deutlich schlechter stellen im Vergleich zu der ursprünglich geplanten Dynamisierung der Leistungen. Die erste Gruppe, und das ist bereits mehrfach angesprochen worden, sind die Empfänger von Pflegegeld. Das halte ich für ausgesprochen problematisch, weil es zum einen die Mehrzahl der Pflegebedürftigen betrifft, also mehr als 2 Millionen Menschen, weil zum Zweiten der Grundsatz ambulant vor stationär ja zu den leitenden Prinzipien der Pflegepolitik seit Jahrzehnten gehört und ein kompletter Verzicht auf eine Dynamisierung des Pflegegeldes im Zeitraum von 2017 bis 2025 dazu führen würde, dass die ambulante Pflege, die Pflege zu Hause wesentlich unattraktiver würde im Vergleich zur stationären Pflege. Deshalb auch an der Stelle nochmal der Appell, dass man hier doch zwingend eine Dynamisierung vorsehen müsste und die hierfür erforderlichen Finanzmittel von 650 Millionen Euro pro Jahr bereitstellt. Eine zweite Gruppe, die sich schlechter stellen würde, ist ein Teil der Stationärpflegebedürftigen. Das hängt damit zusammen, dass ab dem Pflegegrad 3 und einer Zeit der Pflege in einem Pflegeheim von weniger als 12 Monaten der 5%ige Leistungszuschlag weniger ergibt an Entlastung als die ursprünglich vorgesehene 5%ige Dynamisierung. Das betrifft nach unseren Berechnungen etwa ein Viertel der stationär Pflegebedürftigen. Wir haben darüber hinaus von Professor Rothgang, der auch für die DAK Gesundheit uns Berechnungen erstellt, in denen in seinen Unterlagen vorliegenden Berechnungen den Effekt, dass insgesamt die Auswirkungen auf die monatlichen Eigenanteile bereits in der Anfangsphase bei einer Verweildauer von weniger als 2 Jahren negativ sind. Das würde sogar die Hälfte der stationär Pflegebedürftigen betreffen. Also das macht deutlich, dass im Vergleich zur ursprünglich angedachten Dynamisierung der Leistungen aufgrund des Berichts nach § 30 wir doch für erhebliche Gruppen eine Verschlechterung haben und die Verbesserung für einen Teil der stationär Pflegebedürftigen doch sehr, sehr begrenzt sind.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Frau Schulz-Asche. Mikro.
Meine nächste Frage richtet sich an Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht modellhafte Kompetenzerweiterung für Pflegefachkräfte vor. Hier geht es in der Regel über Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten, die international übrigens tatsächlich zum Berufsfeld Fachpflege gehören, außer halt in Deutschland. Wir haben ja auch seit mehreren Jahren Modellprojektierungen, die im Prinzip auch immer positiv ausgelaufen sind. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Ansätze jetzt in dem Gesetzentwurf? Wo sehen Sie Änderungsbedarf und glauben Sie, dass es an der Zeit ist für ein Rollout, die Pflegefachkräfte tatsächlich auch in ihrer berufsständischen Kompetenz in Wert zu setzen?
Frau Döring.
Ulrike Döring für den Deutschen Pflegerat. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche, für diese Frage. Ergänzend zu dem, was ich vorhin ja schon ausgeführt habe, ist es ein ganz wichtiges Signal wirklich an die Pflegenden, auch die, die jetzt in den Beruf reingehen, dass dieser Beruf attraktiver wird. Und die Modellvorhaben haben ja leider eben nicht funktioniert, weil es zu Modellvorhaben in dem Maß, wie es gedacht war, gar nicht gekommen ist. Neben der Möglichkeit, jetzt heilkundliche Tätigkeiten durch Pflegefachpersonen nach entsprechender Ausbildung oder mit der entsprechenden Fachkompetenz dann auch ausführen zu können, wird es vor allen Dingen ein wichtiges Signal auch an andere Möglichkeiten des Zusammenarbeitens, auch gerade in Kommunen und in der sektorenübergreifenden Versorgung. Stichworte dazu sind die Community Health Nurse oder auch die Schulnurse, die in anderen Ländern längst da sind, wo es wirklich durch die pflegerische Versorgung und durch pflegerische Kompetenz und die Möglichkeit, da auch eigenverantwortlich zu arbeiten, zu weniger Brüchen kommt und zu einer besseren übergreifenden Versorgung neben der Attraktivitätssteigerung für den Beruf. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schulz-Asche.
Meine Frage geht nochmal an den Einzelsachverständigen Herrn Storm. Sie haben ja als Vorstandsvorsitzender der DRK Gesundheit maßgeblich für die Einführung eines Finanzierungsmodells eingesetzt, das in Fachkreisen als Sockel-Spitze-Tausch bekannt ist und der ja auch unserem Konzept der doppelten Pflegegarantie zugrunde liegt. Können Sie kurz skizzieren, warum dieses Finanzierungsmodell im Vergleich zu den Vorschlägen der Bundesregierung für überlegen halten und inwiefern?
Herr Storm.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Zunächst einmal ist der Sockel-Spitze-Tausch ja ein mögliches Instrument zur Begrenzung des Eigenanteils und zur Reduktion des Anteils der Sozialhilfeempfänger im Bereich der stationären Pflege. Da gibt es unterschiedliche Wege Die DRK Gesundheit hatte im Januar diesen Jahres berechnen lassen, wie der Effekt gewesen wäre der ursprünglichen Vorschläge des Bundesgesundheitsministers, die unter anderem eine Begrenzung des Eigenanteils auf 700 Euro vorgesehen hätten. Bei diesen ursprünglichen Vorschlägen wäre eine Reduktion des Anteils der Fürsorgeempfänger im Bereich der stationären Pflege um 12 Prozentpunkte möglich gewesen. Bei den jetzt zur Diskussion stehenden Vorschlägen wird dieser Effekt nicht mehr erreicht. Im Gegenteil, die Berechnungen von Professor Rothgang zeigen, dass wir auf einen neuen Rekordwert in diesem Jahrhundert von über 37 Prozent gehen werden. Wir halten deshalb einen Sockel-Spitze-Tausch für das geeignetere Instrument, weil er drei Vorteile hat. Der erste Vorteil ist, dass der Eigenanteil klar kalkulierbar ist. Der zweite Vorteil ist der, dass man beim Sockel-Spitze-Tausch auch passgenauer steuern kann, wenn es darum geht, den Anteil der Sozialhilfeempfänger zu begrenzen oder zu reduzieren. Und der dritte Vorteil ist der, dass auch die ergänzende Eigenvorsorge, egal ob privat oder betrieblich durchgeführt, dadurch erleichtert wird, dass die Versorgungslücke klar definiert ist. All das spricht für das Instrument des Sockel-Spitze-Tausches und das halten wir nach wie vor für zielführender als der jetzt angedachte Weg.
Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Wir haben jetzt noch insgesamt gut 2,5 Minuten.
Ach, die reichen mir. Nächste Frage geht an Herrn Professor Rothgang, an den Einzelsachverständigen. Die wirksamste Form, das haben wir ja auch gerade eben von Herrn Storm gehört, ist die Deckelung der Eigenanteile durch den Sockel-Spitze-Tausch. Die Umkehr der Finanzierungslogik setzt aber allerdings die Gefahr, den Anreiz, die Inanspruchlage von Leistungen der Pflegeversicherung über dem tatsächlichen Pflegebedarf. Welche Instanz bräuchte es, um einer Kostenexplosion entgegenzuwirken und zeitgleich eine höhere Pflegequalität durch passgenauere Pflege zu schaffen?
Vielen Dank. Herr Professor Dr. Rothgang.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Sockel-Spitze-Tausch hat zunächst mal in Bezug auf Moral Hazard relativ geringe Effekte, je nachdem, wie wir den Sockel festsetzen. Wir reden ja, also Herr Spahn hatte den Sockel auf 700 Euro festgesetzt, wir hatten ihn auf 450 Euro festgesetzt. Das alles sind Beträge, bei denen man im stationären Bereich die Eigenanteile nur geringfügig reduziert, vor allem aber zukunftsfest macht. Das heißt, da sehe ich dann die Gefahr einer Überinanspruchnahme in dem Sinne, dass ein Heimbesuch entsteht, grundsätzlich für gering an. Wenn wir dieses Sockel-Spitze-Modell auch in den ambulanten Bereich ausdehnen wollen, und das fände ich sehr sinnvoll, allerdings sicherlich braucht das eine gewisse längere Vorbereitung, dann müssen wir schauen, dass wir im ambulanten Bereich dann auch wirklich eine Instanz haben, die die Leistungsansprüche individuell zumisst und dann mit Case Management verbindet. Das wäre wirklich ein Quantensprung in der Versorgung dann auch, wenn man Case Management und individuelle Leistungszumessungen hätte. Und das ist nicht unmöglich. Das sehen wir im Ausland, wo solche individuelle Leistungszumessung durchaus üblich ist. Das sehen wir auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir ja auch individuelle und keine pauschalen Leistungen haben, dort zugemessen durch die Ärzte, die dann diese Aufgabe übernehmen. Also für uns würde das aber bedeuten, der MDK bräuchte eine ganz andere Aufstellung. Er müsste wesentlich mehr machen, als jetzt nur Pflegegrade festlegen, sondern wirklich in den Einzelfall reingucken und dann Vorgaben machen, die dann im Rahmen des Case Managements zu einer individuellen Pflege, zu einem individuellen Pflegearrangement umgewandelt würden.
Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen und ich wünsche allen eine gute Beratung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Sachverständigen und schließe die Sitzung, damit wir in 7 Minuten unsere nächste Anhörung starten können. Wünsche in der Zwischenzeit gute Erholung, etwas Zeit zur Nahrungsaufnahme.